Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM Boulevard. Unser heutiger Gast, Harald Wohlfahrt. Herr Wohlfahrt, ich freue mich wirklich sehr, Ihnen hier in Baden-Baden gegenüber zu sitzen im Festspielhaus. Einen so prominenten Gast in seiner Branche hatten wir noch nie. Sie gehören zu den 5 besten Köchen der Welt. Das erklärt auch Ihre weiße Kluft. Sie sind kein Arzt. Aber wenn man falsch kocht, ja, dann kann man einen Gast auch ganz schnell zum Patienten machen. Erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Können Sie diese Location erklären? Sieht ja so ein bisschen aus wie ein Bahnhof.
Ja gut, es ist der alte Bahnhof, alte Stadtbahnhof von Baden-Baden. Hinter dem alten Bahnhof wurde das Festspielhaus gebaut. Ich glaube, es sind 20 Jahre, wo das jetzt erstellt wurde. Akustisch eines der besten Festspielhäuser, die Europa hat. Und hier sitzen wir in traditionellen Räumen, eben wie gesagt vor dem Festspielhaus. Und hier ist das AIDA-Restaurant, in dem wir uns jetzt befinden, das ich seit 3 Jahren schon begleite, aber intensiv seit knapp einem Jahr jetzt intensiv berate. Und mittlerweile natürlich auch vor Ort hier die ein oder andere Kochtraining durchführen mit den Mitarbeitern, die hier in der Küche arbeiten.
Sie haben beratende Tätigkeit. In so einem Haus ist das etwas Spezielles, wenn man sich anschaut, was Sie die letzten 41 Jahre getrieben haben. Sie sind ja jemand, der über 25 Jahre lang 3 Sterne des Michelin verteidigt. Das ist ja ein einsamer Rekord. Wie lebt man eigentlich damit, auf diesem Niveau ganz vorne an der Spitze zu stehen und sich jedes Jahr etwas Neues einfallen lassen zu müssen? Und regelmäßig kommen dann die Tester und es gibt eine ziemliche Konkurrenz. Gerade hier um die Ecke liegt ja gleich Frankreich. Ich glaube, in 20 Minuten ist man auf der anderen Seite. Wie lebt man mit dieser Konkurrenz, dieser Druck? Steckt man das weg als Koch oder sagt man, irgendwann gewöhnt man sich dran?
Gut, man wächst natürlich mit der Aufgabe, die man hat, aber die Bestätigung natürlich seitens von so einem Führer, wenn man dann alljährlich bestätigt wird, dann bekommt man irgendwann natürlich auch eine Selbstsicherheit und weiß, man ist selbstsicher unterwegs, hat aber auch die Verpflichtung und weiß, dass man sich stetig weiterentwickeln muss, um einfach immer wieder sein Publikum auch neu zu begeistern. Und natürlich auch die Tester, wenn die das Restaurant wieder überprüfen, auch mit neuen Ideen sozusagen zu bekochen, damit man einfach den Level, den man hat, auch hält und zeigt, dass die Entwicklung weitergeht.
Mhm. Herr Wohlfahrt, lassen Sie uns ganz kurz über Ihre Vergangenheit sprechen, die beendet wurde vor einem Jahr, kann man rund sagen. Sie haben auf 40 Quadratmetern 41 Jahre lang Ihre Heimat gehabt, die Schwarzwaldstuben, Traube Tonbach, das Hotel. Was haben Sie da gemacht?
Ja gut, ich war Küchenchef für das Restaurant Schwarzwaldstube. Ich war in den ersten 4 Jahren im untergeordneten Verhältnis. Und nach 4 Jahren habe ich die Küchenmeisterprüfung dann noch zwischendurch abgelegt. Und auch hier in Baden-Baden. Und nach dieser Meisterschule oder während der Zeit, wo ich hier auf der Schule war, haben sich in der Traube Tonbach Dinge ereignet, die man so nicht vorhersehen konnte. Ich wäre auch ins Unternehmen damals nicht mehr zurückgegangen. Aber da wurde diese interessante Küchenchefstelle frei und man hat die mir dann angeboten. Und für einen jungen Küchenmeister in so einem Hause so ein Restaurant übernehmen zu dürfen, das war für einen jungen Menschen, der natürlich voller Ehrgeiz, voller Ideen und natürlich auch einen großen Willen hatte, war das eine riesen Herausforderung, das sich verwirklichen zu können. Und das war für mich natürlich eine Chance, einen kongenialen Einstieg zu haben, eben als junger Küchenmeister.
Von 1992 bis 2017 haben Sie dort angefangen, eben auf einem Niveau zu kochen, das sich wirklich global rumgesprochen hat. Wenn Sie jetzt mal die Rückschau passieren lassen, haben Sie damit gerechnet oder sind Sie selbst auch heute noch davon überrascht, wie das alles so vonstatten ging?
Ja, das war ein ständiger Entwicklungsprozess. Man kann sowas im Grunde genommen nicht vorplanen. Ich meine, man kann sich natürlich Ziele setzen. 1989 hat Eckart Witzigmann als erster Koch in Deutschland meines Wissens damals die 3 Michelin-Sterne erobert. Ich konnte das Niveau als junger Küchenchef der 2 Sterne in der Traube Tonbach halten damals. Ich habe das übernommen, wir haben das souverän weitergeführt. Und ich meine, die 2 Sterne, das war natürlich eine riesen Anerkennung, aber letztendlich haben wir die gemeinsam erarbeitet. Da war ein Küchenchef vor mir noch da gewesen. Der ganze Sache, meinen persönlichen Stempel, konnte ich nur aufsetzen, indem ich sage, okay, wir schaffen es vielleicht, da noch einen draufzusetzen. Das war dann mein eigener Stempel. Und nachdem dann zum ersten Mal die 3 Sterne in Deutschland vergeben wurden, war für mich klar, wo die Reise hingehen soll. Und das Haus hat es natürlich auch wirklich optimal unterstützt. Das waren auch die Visionen des Hotels, ein Restaurant nach französischen Vorbildern möglichst ganz vorne in der Anerkennung anzusiedeln. Und der Herausforderung habe ich mich gestellt Und dann hat man sich eben Jahr für Jahr wieder neu motiviert, neu aufgestellt, in der Hoffnung, dass man das Ziel der drei Michelin-Sterne erreicht. 1992, 93 in der Ausgabe ist es uns gelungen, den dritten Michelin-Stern zu erhalten. Und dann bin ich da angekommen in der Zielsetzung, die ich mir selber gesetzt hatte. Und dann musste man sehen, wo geht die Reise auch weiter hin. Denn es ist, ich habe es immer so ein bisschen mit dem Fußball verglichen, dass wenn eine Zweitligamannschaft nachher in die erste Liga aufsteigt, kann sie sich halten oder wo etabliert sie sich nachher? Mhm. Und so waren wir in einer stetigen Entwicklung. Und dass man mich irgendwann mal als besten Koch Deutschlands bezeichnen würde, gar einer der fünf Besten der Welt. Ich meine, das kann man nicht einmal träumen, ja, aber das ist ein Weg. Ich habe aber mit Leidenschaft gekocht und habe mit Leidenschaft die Herausforderung angenommen. In erster Linie waren mir eigentlich meine Gäste wichtig im Tagesgeschäft, die ja unsere Arbeitgeber waren, die ja dann dem Renommee gefolgt sind und eine riesen Erwartungshaltung haben. Und die zu befrieden, das war eigentlich der Anspruch im Tagesgeschäft, dass man tatsächlich diesem Ruf, diesem Renommee, was man erhalten hat von Kritikern, nachher auch jedem Gast zeigen kann, dass man in der Lage ist, diesen Level jeden Tag aufs Neue zu erkochen.
Mhm. Auch diese Location anzufahren, das ist jetzt nicht an einem großen Ort gewesen, wo man kulturell hätte viel treiben müssen, sondern da musste man sich hinbegeben. Da war außer Essen nicht viel geboten. Da kommt man mit der Erwartungshaltung natürlich hin. Der Gast ist verwöhnt, muss man dazu sagen, weil der schaut sich das an. Der ist auch bereit, viel Geld auszugeben, aber er ist dann auch kritisch, wenn es nicht so funktioniert. Wir möchten mit Ihnen auch über die Hierarchie in der Küche sprechen, über die Schattenseiten des Kochens, die gibt es nämlich. Wir müssen da aber sehr weit ausholen, weil Sie von Fußball gesprochen haben oder auch wie das im Motorsport ist. Die YouTube-Generation kennt sich in diesen Branchen ganz gut aus. Mit Sterneköchen hat die jetzt noch nicht so viel am Hut. Deswegen lassen Sie uns mal ganz früh einsteigen. Dass Sie zum Kochen gekommen sind und heute mit Leidenschaft immer noch dabei sind, hat natürlich auch mit Ihren Großeltern zu tun. Sie sind in einem landwirtschaftlichen Umfeld groß geworden, Selbstversorger. Können Sie das mal beschreiben? Was sind die frühesten Erinnerungen, wo Sie gemerkt haben, das sind hier Lebensmittel, die wachsen hier und so schmecken die?
Na gut, wie Sie schon richtigerweise sagen, ich bin auf dem landwirtschaftlichen Anwesen groß geworden. Die Großeltern waren regelrechte Selbstversorger. Ich kenne die Produkte also nicht nur, wie sie vom Markt eingekauft werden, erntefrisch, sondern ich kenne sie tatsächlich, wie sie geerntet werden. Man hatte von allem was, man hatte Kartoffelacker, man hatte Rübenanbau, man hatte Meerrettich, man hatte Salatbeete. Man hatte einen Weinbergpfirsichbaum, man hatte einen Nussbaum, es war vor allem etwas da.
Man ging immer in den Wald wegen Pilzen.
Und man hat auch Waldpilze gesammelt, man hat Brombeeren gesammelt, man hat Waldhimbeeren gesammelt, man hat da Marmeladen draus gekocht. Wir hatten dann Hausschlachtung im Jahr ein bis zweimal. Und so waren das damals noch regelrechte Selbstversorger. Und wie Ende der 60er Jahre natürlich die Industrie diese Arbeiter damals alle aufgenommen hat, dann sind die Höfe mehr und mehr unrentabel geworden. Und irgendwann haben die Großeltern ihre Landwirtschaft eingestellt. Und ich hätte mir auch wirklich ein tolles Dasein als Landwirt vorstellen können, aber diese Höfe gab es dann nicht mehr. Und so ist in mir im Grunde genommen das Berufsbild des Kochs entstanden. Ich hatte also all die Produkte noch in der Nase und habe dann mir ein Bild ausgemalt, wie schön es sein kann, diese Produkte zu veredeln. Mhm. Und so bin ich zum Kochen gekommen.
Wie wichtig ist beim Kochen Geruchssinn?
Ja gut, Geschmack, Geruchssinn ist natürlich ganz wichtig, weil das ist ja ein Sensorium, was man da hat. Das entwickelt sich natürlich auch. Und wenn Sie ein Produkt riechen müssen, ob Sie es noch verkaufen wollen oder nicht mehr verkaufen wollen, dann hat es eigentlich in der Küche normalerweise schon nichts mehr zu suchen, weil dann muss ich es anzweifeln. Mhm. Deshalb die Produkte sollten ganz einwandfreie Gerüche haben nach dem, was sie nachher auch schmecken sollen. Und dann habe ich auch ein gutes Produkt.
Mhm. Haben Sie jemals Hunger kennengelernt?
Nee, nicht wirklich. Also ich war vielleicht mal nach intensivem Sport oder nach langen Wanderungen ausgehungert, aber ja. Hunger im Sinne dessen, das gab es nicht.
Können Sie uns mal Deutschland in dieser Zeit beschreiben, als Sie angefangen haben zu kochen? Da war jetzt ja Top-Gastronomie jetzt nicht so, dass Sie sagen, ja, das kenne ich alles schon. Das war ja hier Brachland. Wie muss man sich Deutschland damals vorstellen?
Ach gut, ich glaube, wir haben auch eine Top-Szene gehabt. Gehen wir mal sogar in die 40er, 50er Jahre rein. Da war ja der Herr Walder-Spiel in München im Hotel Vier Jahreszeiten damals, das ein ganz international renommierter Koch war. Aber ich glaube, die Medien haben sich noch nicht so für diese Spitzengastronomie interessiert und haben darüber noch nicht publiziert. Und dadurch war das in der Gesellschaft möglicherweise auch nur bestimmten Persönlichkeiten war das zugänglich, wussten, dass es so etwas gibt und haben auch die Möglichkeit gehabt, dahin zu kommen, wo es sowas gibt. Aber eben gesagt, die Restaurantkritik ist Mitte der 60er Jahre oder vielleicht sogar intensiv Mitte der 70er Jahre losgegangen, damals mit Klaus Besser, der den Bessers Gourmet-Brief zunächst einmal als Brief in den Markt gebracht hat. Später gab es das Bessers Gourmet-Journal, hat dann auch in Deutschland Restaurantkritik begonnen. Und dann haben sich aber langsam darum herum auch alle anderen Führer, die es heute gibt, angesiedelt, unter anderem Schlemmer-Atlas, natürlich den Guy Michelin, der, glaube ich, seit 1961 in Deutschland publiziert wird. Ja. Dann kam der Guillemot-Führer und dann all die Führer, dann gab es den Feinschmecker-Führer irgendwann. Und natürlich in den Bewertungen wurden die Köche natürlich auch beflügelt, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und es war sicherlich auch die Kritik damals, die Traube Thonbach erfasst hat von Klaus Besser, dass man gesagt hat, okay, es ist die Unternehmeridee geboren, wir siedeln in unserem oder wir runden unseren Hotelbetrieb mit einem Gourmet-Restaurant nach französischen Vorbildern ab, damit der Gast weiß, er bekommt ja höchste Ansprüche auch im kulinarischen Bereich und muss das Haus nicht mehr verlassen und irgendwo anders hinfahren, wenn er wirklich gut essen möchte.
Sie waren ja auch im Ausland, haben sich angeschaut, auf welchem Niveau dort gespielt wurde. Hatte das auch einen einschüchternden Charakter, da mal nach Frankreich zu gehen, nach Paris zu gehen und zu sagen, okay, die haben es erfunden, das ist das, womit die rechnen und die rechnen damit nicht in Deutschland, gucken vielleicht so ein bisschen herab. Schüchtert einen das als Koch ein oder wird man selbstbewusst denkt, das kriegen wir auch hin?
Naja gut, ich habe immer an der Stelle immer gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Teller, nicht hinter dem Mensch, der dahinter steht. Und wenn man das dann kritisch beäugt hat und dann verzehrt hat und genossen hat und dann auf einmal erkannt hat, auch halt mal, also so different sind die Soßen gar nicht. Ein Kalbsbries war auch in Paris ein Kalbsbries, ein Trüffel war auch in Frankreich ein Trüffel. Also irgendwann lernt man, dass sich der Produktradius irgendwann schließt, dass man die Produkte, die man zur Verfügung hat, sich dann irgendwann auch wie, dass man die wieder andernorts auch begegnet. Und dann hat man einfach geschaut, wie gehen die mit den Produkten um, können die das besser oder was machen die besser, wie du selber machst, wo kannst du noch ansetzen, dass du besser werden kannst. Und da war letztendlich jeder Restaurantbesuch, war auch so, dass es einen auch wieder ein Stückchen weitergebracht hat.
Der berühmteste Restaurantführer ist ja immer noch der Michelin-Führer oder Michelin. Sind ja zwei Reifenbrüder gewesen, also die diese Reifen hergestellt haben und damals gab es noch nicht so viele Autowerkstätten und es gab auch noch nicht viele gute Straßen und wenn man irgendwo hinfuhr mit seinem Auto, man kannte damals ja noch die Autobesitzer, das waren ja wenige, dann wusste man nicht, ob man den Wagen noch zurückkommt. Und da gab es eben die Idee, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen, die Autos benutzen und die Reifen verbrauchen, wo kann man gut überessen, wo kann man gut übernachten. Das war eine hervorragende Marketingidee, das ist vielleicht nur so am Rande. Wenn Sie sich anschauen, dass Sie ja seit 40 Jahren in dieser Spitzengastronomie tätig sind, was ist denn der Reiz eigentlich an dieser Art zu kochen? Das ist ja nur ein ganz schmaler Grat, Spitzenkoch zu sein. Das ist ja nicht die breite Masse, das ist auch nicht Kantinenessen. Können Sie mal aufschlüsseln, das, was Sie getan haben die letzten 40 Jahre und was es parallel daneben an breitem Kochen gibt?
Ja gut, man hat ja natürlich auch ein bisschen in den Kochbüchern geschmökert. Ich meine, man hat über Escoffier gelesen, man hat über Fernand Poir gelesen. Das waren ganz große Persönlichkeiten dieser Branche. Und dass man selber in der Kategorie ankommt, Drei-Sterne-Koch zu sein, ein solches Renommee in seiner Zeit, wo man präsent ist, ausstrahlen darf, das ist schon was ganz Besonderes. Und dass man tatsächlich die Fähigkeiten hat, genau wie diese großen Meister, die in ihrer Zeit Großartiges geleistet haben. Das ist schon natürlich eine riesen Anerkennung und eine riesen Bestätigung für das, was man selber tut. Und das lebt man dann auch ein Stück weit aus.
Was macht diese Spitzengastronomie aus, den Drei-Sterne-Koch?
Ja, was macht den Drei-Sterne-Koch aus? Es ist sicherlich so, dass ich mich in vollem Umfang selbst verwirklichen konnte mit all den Gedanken, die mich bewegt haben, das, was ich kann, was ich gespürt habe, das umzusetzen auf dem Teller und den Gästen da höchstmöglichen Genuss zu bieten.
Also eine sehr kreative Tätigkeit. Man kocht nicht, weil jemand Hunger hat unbedingt.
Nee, der Gast kommt mit höchsten Ansprüchen, was kulinarische Abwechslung, was Präzision in der Ausführung, möglichst fehlerfrei, was Geschmackskombinationen auslösen kann auf der Zunge. Dass man sagt, Mensch, ich habe schon oft das Kalbsbriss gegessen, aber in so einer feinen, in so einer subtilen Zubereitung. Oder die Soßenstrukturen, die sind so elegant, so ausgefeilt, so ausgereift, dass der Gast die persönliche Handschrift erkennt, die Persönlichkeit hat, die da dahinter steht.
Wie wichtig ist denn diese Inszenierung des Essens, die Präsentation? Man sagt, das Auge isst mit.
Ja, natürlich spielt es eine große Rolle, die Ästhetik auf dem Teller, wie ein Gericht dargestellt wird, wie es interpretiert wird. Aber letztendlich habe ich gelernt, dass der Geschmack vor allem anderen steht. Wenn die Speise schmeckt, wenn Sie Hunger haben, oder auch wenn Sie keinen Hunger haben und Sie probieren, was es schmeckt, dann essen Sie es auf. Aber es kann eine Speise noch so hübsch und toll dekoriert sein und Sie können noch so großen Hunger haben, wenn es nicht schmeckt, dann schieben Sie den Teller auf die Seite und sagen, das tue ich meinem Körper nicht an.
Wenn Sie sich die Spitzengastronomie angucken, da können wir auch gleich mal über Timing sprechen, da geht es ja oft um Sekunden. Also Fisch, glaube ich, hat so ein Zeitfenster, 30 Sekunden und dann ist er nicht mehr so richtig toll, wenn er dann auf dem Teller landet und der Gast sagt, Entschuldigung, der ist doch drüber oder der hätte noch ein bisschen länger bleiben müssen. Wenn Sie das mit normaler Gastronomie vergleichen, kann man das überhaupt? Oder sagen Sie, das ist eher wie eine Formel 1, das ist Hochpräzisionskochen, das ist auch was für Freaks.
Natürlich, es ist absolute Manufaktur, die so ausgefeilt wird und so ausgereift sein muss, ja, dass man wirklich nur an ganz kleinen Stellschrauben letztendlich noch tunen kann und versuchen kann, das weiterzuentwickeln. Also ich habe da oftmals den Vergleich auch ein bisschen mit dem Automobil gehabt, ja, was Gastronomie anbelangt. Irgendwann gab es das Automobil und dann war da ein Lenkrad, dann gab es Bremsen, dann gab es ein paar Gaspedal, gab es einen Motor, aber war im Anführungszeichen noch relativ einfach gestrickt. Schauen Sie mal, was man heute alles in so ein Auto reinpackt. Ja. Und so ist das eigentlich im Restaurationsbetrieb genauso. Also alle Neuigkeiten, alle Verbesserungen, die sich einem erschließen, wo es Sinn macht, die zu integrieren, die nimmt man auf und integriert die nachher, um dem Gast noch mehr Wohlbefinden, noch mehr Genuss zu bieten. Und Dinge, die sich einem nicht erschließen, die muss man einfach auch weglassen dann.
Würden Sie sagen, dass Drei-Sterne-Kochen ähnlich ist wie Formel 1 und Boxengasse, Boxenstopp, Fahrer, dass es ein ganzes Team erfordert, um eine Saison zu gewinnen? Einer allein kann das gar nicht. Sind das diese schmalen Grade, an denen man eben einen Sieg einfährt oder eben nicht auf der Treppe landet? Ist das so?
Das ist absolut so. Ich meine, was sind Sie alleine? Ohne Mitarbeiter. Ich meine, Sie können alleine kochen, aber da kriegen Sie 6 oder 8 Teller umgesetzt. Und wenn Sie die ganze Vorbereitung rechnen und wenn Sie halt ein Team haben, dann sind Sie letztendlich so gut wie der Letzte im Team. Und als Führungskraft, das war meine Aufgabe, die Teams so präzise zu formen, so präzise zu trainieren. Und gute Gastronomie beginnt beim Empfang des Gastes und hört auf bei der Verabschiedung. Und die Summe der Dinge, die da stattfinden, die nimmt der Gast mit und die sind nachhaltig. Und wenn er dann ein Erlebnis hatte, wo er sagt, das will ich wieder haben, ich habe mich wohlgefühlt, es war ein Hochgenuss, was ich da erleben durfte, das will ich irgendwann wieder haben. Und der wiederkehrende Gast, das war unsere Lebensversicherung.
Wir haben auf der einen Seite eben die Küche, die Zubereitung, die Erstellung der Karte, all das. Dann haben wir den Service, auch drüber reden, wenn der Service versagt, ist oft ein Stern, den sie nicht kriegen, weil der Gast sich am Tisch nicht gut behandelt fühlt. Und dann gibt es noch den Bereich eben, der sich um die Getränke kümmert. Wie baut man ein Team zusammen, was über 25 Jahre lang so funktioniert, dass man die 3 Sterne hält? Ja, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Und da gibt es ja auch menschliche Abgründe, dass man einfach nicht mehr kann oder die Belastung nicht mehr durchhält. Wie machen Sie das?
Gut, jetzt muss ich sagen, bin ich in relativ jungen Jahren mit dieser Höchstauszeichnung betraut worden, hatte aber auch 16 Jahre Aufbauzeit, meine Mitarbeiter in die Liga mitzuführen. Mhm. Und da findet man dann Mitarbeiter, die zu Ihnen stehen, zu denen Sie Vertrauen aufbauen, die mit Ihnen wachsen, auch mit Ihrer Aufgabe, müssen aber auch den Mitarbeitern den Freiraum lassen, dass sie sich entfalten können und nicht die Mitarbeiter immer beschneiden und müssen auch das wertschätzen, was die tun. Und dann muss man im Team einfach Fachleute akzeptieren, die, ich behaupte bestimmt nicht, dass ich die gleichen Weinkenntnisse besitze, wie die unser Sommelier hatte. Mhm. Also war ich doch gut beraten, den in seinem Metier so wachsen zu lassen, dass er da eine absolute Spitze repräsentiert. Und es ist wie im Fußballteam. Ich muss die individuellen Köche, die ich habe, aus denen muss ich auch versuchen, ihre brachliegenden Fähigkeiten herauszukitzeln, ihnen Individualität und Freiraum zu lassen und nicht alles nur präzise vorschreiben, sondern meine Aufgabe war, deren Schwächen zu kompensieren, um ganzheitlich das auf eine Höhe zu bringen, dass dabei immer eine ein rundes Erlebnis für den Gast dabei herausgekommen ist.
Lassen Sie uns bei der Metapher Sport bleiben. Ich möchte da gerne zum Motorsport zurückkehren. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ich vergleiche das nochmal mit der Formel 1. Ich kenne Fahrer, die gesagt haben, wenn man nicht im Fahrzeug sitzt, in so einem Boliden sitzt und fährt, das ist Leben, nur das ist Leben, alles andere ist Warten. So ähnlich sieht es ja auch bei Ihnen. Sie sind ja jemand gewesen, Sie sagen nicht, dass Sie Workaholic sind, aber besessen. Sie haben ja den größten Teil des Tages und den größten Teil der letzten 40 Jahre in dieser Nahkampfdiele 40 Quadratmeter verbracht. Können Sie mal jemanden beschreiben, der denkt, ach, kochen, das ist einfach 9 to 5 nach Hause gehen, Spitzengastronomie ist was vollkommen anderes. Das ist das Leben. Wie lebt sich das? Was bedeutet Koch auf diesem Niveau sein? Wie sieht der Tag aus?
Ja gut, ich als Küchenchef habe natürlich Führungsaufgaben neben den Kochprozessen gehabt. Das heißt, wenn ich morgens um 8 in die Küche gekommen bin, dann habe ich mir erst mal umgeschaut, sind alle Mitarbeiter da. Das war schon mal wichtig, weil wenn einer fehlt, der muss ja kompensiert werden. Und man hat ja keinen Mitarbeiter im Überhang gehabt, sondern das hätte schon Schwäche bedeutet. Mhm. So, dann haben sich die Mitarbeiter mal angeschaut. Das sind auch Menschen, wo Menschen, die Menschen halt auch so ein bisschen. Wer war denn im Bett, wer war nicht im Bett, wer war vielleicht mal abends noch aus und hat vielleicht auch mal ein Glas mehr getrunken, wie man sich das als Führungskraft wünscht. Ja. Und so war für mich schon mal einfach einzuordnen, ist das Team heute da, steht das Team, wo könnte heute der Schwachpunkt sein. Und das war aber was, was man lernt mit der Zeit, seine Mitarbeiter anzuschauen. Und dann wusste ich, aha, das Team steht, also dann geht man die Sachaufgaben. Sachaufgaben bedeutet erstmal Bestandsaufnahme der Ware, dass man durch die Kühlhäuser geht, dass man schaut, was auf der Speisekarte steht, ob noch genügend Grundbestand der Nahrungs- und Lebensmittel vorhanden ist, oder macht dann seine Bestellungen und macht dann für den Tag noch die Bestellungen, die man zu machen hat. Und man geht in die Bestellungen rein und dann beginnen im Prinzip die Vorbereitungsarbeiten in der Küche.
Wann sind Sie zu Hause gewesen?
Entschuldigung, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Küche eingehen. Und die Küche selber, die ist also in 5 Grundposten eingeteilt. Man hat also den Soßenposten, man hat den Fischposten, man hat den Gemüseposten, man hat die kalte Küche, den Garde-Manger-Posten und hat den Pâtissier-Posten. Und in den einzelnen Bereichen hat man 5 Postenchefs, die für diesen Posten, den sie führen, eigenverantwortlich sind.
Also eine richtige Hierarchie.
Ja, Strukturen auf jeden Fall. Hierarchie möchte ich nicht sagen, die war bei uns relativ flach. Ja. Aber es sind Posten da gewesen mit Postenchefs. Und die sind von mir im Prinzip dann geführt worden. Und die haben aber an ihre Mitarbeiter dann wiederum das Zuarbeiten eingefordert, was sie gebraucht haben. So sind im Prinzip die Grundstrukturen in der Küche.
Morgens um 8 Uhr betreten Sie das Restaurant. Wann sind Sie denn zu Hause?
Naja, wir haben ja noch einen sogenannten Teildienst. Das heißt, also wir haben zwischen 8 und 12 haben wir die Vorbereitungsarbeiten getätigt. Zwischen 12 und 15 Uhr war der sogenannte Service, wo die Gäste gekommen sind, wo die Gäste betreut wurden. Die Küche war in der Regel 14.30 Uhr bis 15 Uhr fertig. Den Pâtissier, also den hat es immer ein bisschen später noch erwischt, weil die Desserts sind das Letzte, was zum Gast geht. Die haben dann noch mal eine halbe Stunde, Stunde zugeben müssen oder unter Umständen noch mehr. Und dann bin ich mittags im Schnitt, sagen wir 15.30 Uhr, bin aus der Küche gekommen. Dann habe ich 1,5 Stunden sozusagen mich rausnehmen können, mal Beine hochlegen, eine halbe Stunde, was auch immer, nach Hause zur Familie, Tasse Kaffee trinken, sich wieder ein bisschen frisch machen. Und ab 17 Uhr ging das wieder los und dann kam das Abendgeschäft. Und in der Regel, wie gesagt, war die Anforderung bis 23 Uhr täglich.
Herr Wohlfahrt, also Privatleben gibt es da nicht richtig, oder?
Nicht wirklich, aber jetzt muss ich sagen, man lebt so eine Aufgabe. Und meine Frau hat sich ja mit für diesen Weg entschieden, der Gastronomie. Sie war ja mit auch im Betrieb beschäftigt gewesen. Wir haben uns da auch wirklich kongenial ergänzt. Und ich meine, der Betrieb hat uns ja auch in der Form viel zu bieten gehabt, dass meine Frau das Essen nachher privat mitnehmen konnte. Sie war vom häuslichen Essen für die Kinder entbunden. Sie ist morgens um 7 in Betrieb, war um 12 fertig, konnte das Essen mitnehmen. Dadurch hat sie auch einen eigenen Bereich gehabt, wo sie sich selber noch verwegen konnte, hat eine riesen eigene Anerkennung im Betrieb gehabt und hat mir dadurch auch den Freiraum eingeräumt, dass ich mich in meinem Bereich umfänglich verwirklichen kann.
Jetzt haben Sie 3 Kinder in die Welt gesetzt. Haben Sie genug von denen beim Aufwachsen erlebt? Oder sagen Sie, hätten Sie danach in der Rückschau ein bisschen mehr, wäre jetzt nicht so schlecht gewesen. Aber es geht halt nicht, wenn man auf diesem Niveau kocht.
Ach, wissen Sie, das es war vielleicht anders wie in anderen Familien, aber ich habe Zeit gehabt für meine Kinder. Ich habe immer ein offenes Ohr gehabt für meine Kinder. Wenn die ein Problem gehabt hätten oder hatten, dann konnten die zu mir kommen. Also es waren Kinder, die gewollt waren und die waren angenommen, wie sie waren. Und wenn ich heute mit meinen Kindern darüber spreche, dann sagen sie, wir kannten das nicht anders, wir vermissen nichts.
Mhm. Also, Ihr Sohn ist Jäger, der schießt auch ab und zu was und bringt das Wild zu Ihnen nach Hause. Ich habe gelesen, dass Sie sagen, Sie sind einer der wenigen Spitzenköche, die auch die Innereien zubereiten, und zwar aus Respekt. Was meinen Sie, Respekt vor was?
Ja gut, so ein Tier gibt das in dem Fall sein Leben für uns. Wir haben es zum Verzehr. Und das Tier besteht ja nicht nur aus dem Rücken und aus dem Filet, sondern es gibt ja nun auch die Innereien, es gibt auch die Schulter, es gibt auch die Keulchen. Da muss man schon den Respekt zollen, dass man sich da nicht nur auch an dem Tier, was das Leben von uns gelassen hat, an den ganz edlen Stücken erfreut, sondern man sagt, okay, das muss eigentlich ganzheitlich verwertet werden.
Also da sind Sie Schwabe.
Und das hat mit Schwabe nichts zu tun, das hat was mit Respekt zu tun. Gehört einfach dazu, dass man in dem Fall auch die Innereien verwertet und nicht irgendwo das als Tierfutter benutzt.
Mhm. Wenn Sie sich anschauen, dass wir heute in einer globalen Welt leben, wo es nicht wirklich mehr Entfernungen gibt, und zwar nicht nur für Personen, sondern auch für Lebensmittel, hat das die Spitzengastronomie in irgendeiner Form verändert?
Mit Sicherheit. Ich meine, sehen Sie mal, so wie ich in Thonbach, wir leben auf 650 Höhenmetern. Und wenn Sie da mal den Produkt Kalender betrachten übers Jahr, was Sie da überhaupt ernten können, dann gäbe es eigentlich in Thonbach nicht viel zu essen. Da wird noch nicht mal ein vernünftiges Mostobst reif. So rau ist das Klima. Also sind wir im Grunde genommen natürlich darauf angewiesen gewesen, dass wir mit der Ware angefahren wurden. Jetzt war meine Grundphilosophie war die, dass ich gesagt habe, der Produktradius der frischen Produkte muss vor der Haustür am größten sein. Und das, was da zu holen war, das ist auch da so gewachsen und so auch vom Geruch und von den Produkten her so gewesen, wie es die Natur vorgesehen hat, dass es da auch optimal wird. Nur allein mit den Produkten aus der Region hätten wir aber gar kein so umfangreiches Speisenangebot gestalten können. Dann die Erntezeit geht bei uns im März los, Ende März, mit von mir aus wilder Brunnenkresse oder was man da alles so in der Natur auch finden kann. Und Ende Oktober ist unsere Erntezeit vorbei. Was mache ich in den restlichen 4, 5 Monaten, wenn ich so ein Restaurant betreibe? Ich muss den Import zulassen. Und Sie haben selber gerade gesagt, es gibt keine Entfernungen mehr. Und warum soll ein frisch gewachsener Steinpilz, der in Südafrika geerntet wird, der innerhalb von 12 Stunden hierher transportiert wird, warum soll der keine Verwendung bei mir finden? Also da finde ich, gehört Toleranz dazu. Und gerade ein Land wie wir in Deutschland, wir sind der Exportweltmeister, die so viel nach außen transportieren, warum sollen wir jetzt den Import nicht zulassen? Lassen von solchen Produkten, das wäre völlig falsch.
Hat sich das Berufsbild des Spitzenkoches dahingehend geändert, dass man ja auch international ganz andere Lieferanten kennen muss und Lieferantenketten aufrechterhalten muss, dass man nicht nur sagen kann, ich gehe bei mir auf den heimischen Markt, was die nicht haben, haben die nicht, dann kann ich vielleicht noch nach Freudenstadt fahren, Baden-Baden, klar, Stuttgart liegt auch nicht so weit, in Freiburg noch und dann ist Feierabend, sondern sagen, nee, ich weiß auch, was es an Fisch in Tokio gibt, da ist der am besten. Ist das so, dass Sie sagen, ja, das ist heute was ganz anderes im Kopf eines Spitzenkoches?
Ja klar, ich meine, es gibt Märkte, die erschlossen sind und man weiß, wo die besten Produkte zu erwerben sind. Und auch der Händler, der uns beliefert hat, wusste, wo die Qualitäten einkaufen kann, die wir von ihm bekommen. So, und bei mir ganz wichtig war, einfach an der Waage zu stehen, wenn die Ware ankommt. Frische Fische haben klare Augen, rote Kiemen. Dann ist man einfach gut beraten gewesen, wenn man die Produkte betrachtet hat. Denn wenn ich schlecht einkaufe, kann ich nur schlecht verkaufen.
Das ist das Wichtigste, der Einkauf.
Der Einkauf ist ganz wichtig, dass Sie und vor allem ein Bezugsquellennetz erschließen, wo Sie wissen, da bekomme ich ganz besonders gutes Wild, da bekomme ich ganz besonders guten Fisch oder ich bekomme da ganz besonders gutes Lamm, wo ich aber nicht von 100 Lammrücken nur 50 sind, so wie ich sie haben möchte, sondern wo ich sage, von 100 Lammrücken sind 98 so optimiert, dass ich weiß, im Tagesgeschäft, das funktioniert, was da kommt, damit ich eben auch dauerhaft diesen hohen Qualitätsanspruch auch halten kann.
Die ihn verkauft haben, sind ja dann auch später damit hausieren gegangen, dass sie ihn verkauft haben.
War für die natürlich eine große Reputation, wenn sie uns beliefern durften und haben dadurch sicherlich auch viele Neukunden gewonnen.
Herr Wohlfahrt, lassen Sie uns kurz einen Reisschwenk in Ihre eigene Küche machen. Gehen Sie auch mal nach Berlin und essen eine Currywurst irgendwo? Einfach mal so wie alle anderen so mit
Ketchup. Also es gab schon kulinarische Abende, wo sich die Branche getroffen hat und hinterher ist man ja ein bisschen rausgegangen. Und da war natürlich zu mitternächtlicher Stunde oder später auch schon mal noch eine Currywurst angesagt.
Also Sie sind jetzt nicht so elitär unterwegs, dass Sie immer den Michelin dabei haben und nur in solche Läden gehen?
Nee, alles zu seiner Zeit. Also ein gutbürgerliches Essen im Traditionsgasthaus, das kann genauso viel Freude bereiten, als wie wenn ich natürlich in ambitioniertes Restaurant gehe, wo hoch kreative Küche angeboten wird. Mhm. Alles zu seiner Zeit.
Ich stelle mir das mit Ihnen, wenn Sie Gast sind, so vor, wie wenn Herr Hamilton ein Porsche-Autohaus betritt, dann wird der Verkäufer nervös, wenn er den erkennt. Sie werden erkannt, Sie sind öffentliche Person. Wie reagiert denn ein Restaurant, wenn Sie sich irgendwo hinsetzen und sich die Karte kommen lassen und dabei erkannt werden? Wie ist das denn?
Ach gut, zunächst ist so, wenn man erkannt wird, dann freuen sich die Inhaber in der Regel, dass gerade ich ihr Restaurant aufgesucht habe. Das finden die ja dann auch als besondere Ehre. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der da also jetzt relativ barrierefrei unterwegs ist, der dann auch versucht, da, wenn da wirklich eine Hemmschwelle entstehen würde, die relativ schnell abbaut. Ich weiß immer, wo ich mich bewege und was ich erwarten kann. Und wenn das dann im Einklang ist dessen, was ich erwarte, dann bin ich ein ganz pflegeleichter Gast. Mhm.
Ich habe mich auch schon in dem einen oder anderen Spitzenrestaurant herumgetrieben, aber nicht, weil ich dort essen war, sondern weil ich Leute kannte, dort gearbeitet haben. Und ich war dann immer beim Personal und war hab mir angeschaut, was das Personal ist, das Personalessen. Ich fand es dort immer so, ja, ich mag diese Menschen nach der Arbeit in der Pause, was sie da so konsumieren. Und ich fand interessant, was sie essen. Oft war es ganz einfach, also Kartoffelsuppe, Würstchen. Wie ist das Personalessen bei Ihnen immer gewesen? Haben Sie es mitbestimmt oder ist das so ein bisschen, was übrig geblieben ist?
Nee, also ganz und gar nicht. Ich meine, dieser Hotelbetrieb hat 330 Mitarbeiter. Wir haben eine richtige Personalkantine gehabt, wo dann die Mitarbeiter ja auch Vollversorgung, Vollverpflegung haben. Das heißt, die sind zum Teil zum Frühstück da, die sind zum Mittagessen und zum Abendessen da. Und da wurden 3 vollwertige Mahlzeiten angeboten. Es wurden da Speisepläne erstellt, eben speziell fürs Personal, die ja auch dafür einen bestimmten Preis entrichten mussten. Und dafür hatten die auch eine Erwartungshaltung ans Personalessen. Aber das war doch sehr gut austariert. Und es gibt Dinge, die mag man mehr, es gibt Dinge, die mag man weniger. Und von dem, was immer gern gegessen wurde, muss man auch immer mehr machen. Und von den Dingen, die weniger gut waren, haben wir auch ein bisschen weniger produziert. Aber das war so im Einklang dessen, dass es eigentlich für die Mitarbeiter zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis wurden die sehr, sehr gut versorgt.
Wenn man sich über Spitzengastronomie unterhält und mit Spitzenköchen trifft, dann sind das meistens Männer. Aber ich glaube, dass in den meisten Haushalten dann doch eher die Frauen kochen. Warum ist das eigentlich so, dass die Männer hier diese Angeberposten haben? Sage ich jetzt mal ganz bösartig.
Na ja, gut, wenn man mal die Rahmenbedingungen sieht, was Köche zu leisten haben, wenn man die Arbeitszeiten gesehen hat, die da zu entrichten sind, dann aber auch die räumlichen Gegebenheiten, den ganzen Tag stehen und früher mit Kohleherden und mit Holzherden, dann später die Großkochfelder, Edelstahl-Großkochfelder mit Gasbrennern, also da sind schon auch Hitzetemperaturen. Die sind schon sehr anstrengend. Und wenn eine Frau den natürlichen Wunsch einer Familie hatte, dann war dieses Berufsbild natürlich nicht unbedingt so, dass es für eine Familie förderlich war. Also es gibt Spitzenköchinnen, die sicherlich auch auf dem gleichen Level kochen wie Männer auch, aber es sind eben Minderheiten.
Herr Wohlfahrt, lassen Sie uns mal über die Schattenseiten des Berufes sprechen. Also erstens diese wirklich harten, langen Arbeitszeiten, wenig Privatleben, dass man mit dem Beruf verheiratet sein muss und auf Platz 2 kommt die Familie. Aber es gibt in der Branche auch sehr viele Ausfälle. Es gibt auch eine relativ hohe Selbstmordrate in dieser Branche. Womit hat es zu tun? Verliert man den Überblick, bekommt man einen Tunnelblick, setzt man sich selbst unter Druck oder ist der Druck von außen? Warum bringen sich Menschen in so einem schönen, kreativen Beruf um?
Gut, ich meine, es gibt ja nun diese berühmten Fälle wie Bernard Loiseau in Saulieu oder wie Monsieur Violier im Hotel de Ville in der Schweiz. Man kann da wirklich nichts Konkretes zu sagen, was einen Menschen bewegt, dass er sich aus dem Leben nimmt. Denn
hat es nicht auch mit der Branche zu tun, mit diesem Druck?
Gibt's wirklich? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also gibt es einen Grund, sich aus dem Leben zu nehmen? Wissen Sie, letztendlich geht es doch dann um materielle Dinge und auch selbst wenn es um Geld geht, ja, ist das dann so wichtig, dass man aus dem Leben geht? Deswegen ist das Leben nicht als Leben anzunehmen und lebenswert in seiner Ganzheit, dass man das Leben als Leben genießt und sich erfreut an dem, was man jeden Tag sehen kann, was man jeden Tag erleben darf. Also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von dem Materialismus, sollte man sich da ein bisschen frei machen.
Aber dass es ein Knochenjob ist, der an die Substanz geht, für den nicht jeder geeignet ist, das würden Sie schon einräumen?
Mit Sicherheit. Sie brauchen eine gute Konstitution und eine gesunde, robuste Natur. Sie müssen leistungsfähig sein, sie müssen flexibel sein, sie müssen beweglich sein, sie müssen Organisation, Improvisationstalent entwickeln und müssen natürlich auch Menschen mögen, Mitarbeiter als Führungskraft, Mitarbeiter führen wollen. Und sie brauchen wirklich ein ganz, ganz großes Stück Liebe und Talent und natürlich auch Ehrgeiz dazu, um das dauerhaft umzusetzen.
Wie ehrgeizig, wie eitel ist ein Spitzenkoch, also speziell Sie?
Ach, die Eitelkeit hat möglicherweise auch zugenommen, indem man seine Ziele erreichen darf und denkt, wo geht die Reise hin, was kann ich noch bewegen, wie geht es noch weiter, was kann ich da noch draufpacken.
Aber macht das was mit einem, wenn man seit so vielen Jahren in der Top 5 gelistet wird weltweit? Das bleibt doch nicht ohne Spuren.
Na ja, gut, da ist auch ein Risiko dabei. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine Rückstufung in Kauf nehmen müssen. Das wäre ja wieder ein Knick gewesen. Das wäre ja wieder ein Einbruch gewesen.
Also das würden Sie nicht gelassen nehmen?
Und in keinster Weise. Ich meine, das wäre ein Rückschritt gewesen. Und da war der Wille schon so ausgeprägt, dass ich gesagt habe, solange ich da antrete, ich hatte den Wille, da hinzukommen. Ja. Aber ich hatte den gleichen Willen, auch es zu halten. Bis zu der Stunde, wo ich für mich entschieden hätte, jetzt will ich das nicht mehr.
Mhm. Aber Sie würden sich schon als einen sehr ehrgeizigen Menschen bezeichnen.
Ja, der gehört dazu. Ohne Ehrgeiz, ohne Antrieb inneren kommen Sie nicht weiter im Leben.
Mhm. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie kommen ja aus einer kinderreichen Familie. Ich glaube, eins von sieben Kindern. Ich glaube, Sie sind auf Platz drei.
Ich bin der Dritte von sechs Geschwistern.
Waren die mal bei Ihnen essen eigentlich?
Ja, die waren mehrmals essen bei mir, ja.
Okay. Und haben ja selber drei Kinder, aber trotzdem haben Sie, wie gesagt, trotz der harten Arbeitszeiten, mit all dem, was Sie eben auch auf Ihren Schultern gelastet hat, haben Sie sich immer auf der Sonnenseite des Lebens empfunden. Sie engagieren sich sozial. Bei krebskranken Kindern, mukoviszidosekranken Kindern zum Beispiel. Können Sie erklären, was tun Sie da, seit wann tun Sie das und warum tun Sie das? Sie haben doch so viel um die Ohren, legen Sie sich doch mal hin. Warum müssen Sie sich auch noch engagieren? Was soll das denn?
Ja gut, aber ich bin insbesondere mal mit dem Herrn Wehrle, der ist der Geschäftsführer der Nachsorgeklinik in Tannheim, bin ich in Villingen-Schwenningen bin ich in Kontakt gekommen. Und ich habe das Klinikum damals besichtigt und er hat, da sind Ideen verwirklicht worden, sowas bewundere ich dann auch, er hat also aus Spendengeldern eine Nachsorgeklinik gebaut. Und wie er dann so viel Geld eingesammelt hatte, dass er dieses Klinikum erstellen konnte, hat er den Rest finanziert. Und muss aber in dem normalen Klinikbetrieb jedes Jahr so und so viel durch Spendengelder noch zusätzlich erwirtschaften, um den Klinikbetrieb wirklich aufrechtzuerhalten. Und wenn man einmal so durch so ein Klinikum gelaufen ist und wenn man selber drei Kinder hat und die sind wirklich gesund und man sieht, die jungen Menschen können sich wirklich ganz normal entwickeln und man hat Kinder, die einem ja auch Freude bereiten und sieht dann, dass Kinder auf die Welt kommen, die schon Krebs haben, die schwerst belastet sind und auch Eltern, die mit den Problemen ja auch zurechtkommen müssen und fertig werden müssen. Und wenn sie da durch eine Abendveranstaltung, die im Klinikum veranstaltet wird, durch Namensgebung, durch persönliche Anwesenheit, dann einen Gang übernehmen, wo innerhalb eines 7-8-Gang-Menüs eben für 250, 300 Gäste, die dann bereit waren, für so einen Abend ein bisschen Oberlust zu bezahlen, sowas begleiten können, mit dem Renommee, was sie haben, und dass dann da im Publikum Gäste sind, die dann den Kindern einen Fußballplatz eingefriedet haben, weil sie eine Baufirma haben und sowas machen und insgesamt nachher zum Teil bis zu 110.000, 120.000 Euro Spendengelder erwirtschaftet werden an so einem Abend, dann ist das auch außergewöhnlich und da muss ich sagen, sowas muss man einfach unterstützen und da habe ich mehr damit bewegt, wie wenn ich einen Tausender gespendet hätte, bar.
Also das ist etwas, was Ihnen persönlich wichtig ist, das zu tun?
Das ist mir ein Grundbedürfnis gewesen, dass ich eben, wie gesagt, aufgrund dieser Erfahrung, die ich ja damit habe, ich habe auch viele andere Projekte unterstützt. Ich war also einige Male in Luxemburg, da gibt es einen Herrn Dr. Schneider, der im Laos herzkranke Kinder operiert. Da haben wir eben im Cercle Münster Münster, das Membre Club, haben wir also auch Benefizveranstaltungen durchgeführt und habe aber auch viele andere soziale Projekte begleitet, weil mir das einfach immer auch eine Herzensangelegenheit war.
Lassen Sie uns dabei bleiben. Ich meine, Sie arbeiten in einem Bereich, wo Menschen sehr betucht sein müssen, um sich das regelmäßig leisten zu können, sehr viel Geld für hochwertiges Spitzenessen ausgeben. Und auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass alle 5 Sekunden ein Mensch verhungert. Wie lebt man mit dieser extremen Welt? Das bekommen Sie ja auch mit. Ja,
natürlich, aber da muss sich ja jeder angesprochen fühlen. Und ich würde gerne natürlich auch noch zum besseren Teil dessen was beitragen, was man weltweit oder weltweit einfach auch so sieht. Ja? Mhm. Aber warum ist man nicht in der Lage, diese Dinge besser zu steuern und besser in den Griff zu bekommen, wenn man überlegt, wie viele Lebensnahrungsmittel bei uns wegfliegen und dass andernorts Menschen verhungern, obwohl wir ja heute auch Transportwege haben, die in der Lage wären, schnell weltweit etwas zu verteilen, warum man da nicht mehr hinterher ist. Mhm. Vielleicht hat man aufgrund der eigenen Belastung da auch zu wenig Engagement in die Richtung entwickelt. Aber ein ganz tolles Beispiel war doch Karl-Heinz Böhm, der da uns allen gezeigt hat, wie man einen Lebensweg ändern kann und nochmal einen Lebensweg gehen kann, der für einen doch auch wirklich sehr, sehr befriedigend sein kann.
Wie stehen Sie zur Lebensmittelspekulation, dass sich Menschen mit ihrem schmalen Einkommen keine Grundnahrungsmittel mehr leisten können, weil damit Profite gemacht werden? Reis unerschwinglich wird und Sie sehen müssen, wie sie wieder unten kommen und parallel dazu kochen Spitzenköche, aber dann in den Ländern, wo auch Profite gemacht werden, auf höchstem Niveau. Das sind ja die beiden Medaillen dieser Seite. Wie ist das?
Ja, gut, aber ich meine, das gab es schon immer. Und
spüren Sie da Unbehagen, dass mit Lebensmitteln auch spekuliert wird? Da hört ja der Spaß auf.
Gut, ich kann das insofern nicht nachempfinden, weil ich noch kein Spekulant war, sondern immer dankbar war, dass ich jeden Tag so viel auf dem Teller hatte, ja. und damit eben eine Sättigung erreichen konnte, dass es mir immer gut ging. Aber dass man dann eigentlich Profitgier mit auslebt, also ich habe das nicht getan und ich würde es auch nicht tun.
Mhm. Kochen ist heute sehr stark auch in die Öffentlichkeit gerückt, also Spitzengastronomie, und wird als Show vermarktet. Es gibt sehr viele Köche, die im Fernsehen kochen und auch die Werbeträger sind. Die machen dann Werbung für bereits fertige Soßen von den üblich verdächtigen Firmen und auch für jede Menge Geräte. Bei Ihnen ist es so, da kann man lange suchen. Ist da keiner gekommen oder wollten Sie nicht?
Naja gut, ich hatte mal ein ganz konkretes Angebot von einer sehr bekannten Firma, die Katzenprodukte herstellt.
Katzenprodukte?
Also Katzennahrung herstellt, ja. Und da muss ich sagen, ich meine, mit dem Renommee, dass man für höchste Qualität und beste Lebens- und Nahrungsmittel steht im Leben, den Namen herzugeben für ein Katzenfutter. Mhm. Also ich meine, das ist einfach nicht funktioniert. Mhm. Das, sowas kann man nicht machen.
Aber für Küchenmesser oder Küchenherde, Küchengeräte, warum machen so viele Köche das? Sind sie geldgierig oder warum machen sie das?
Ach gut, das müssen wir die Menschen individuell fragen, warum sich dafür zur Verfügung stellen. Mhm. Sicherlich spielt Geld eine Rolle. Ich meine, wenn ich eine Unternehmung habe und habe ja Fixkosten und muss im Prinzip durch Werbeeinnahmen mein Einkommen verbessern, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Das tut man ja in anderen Branchen auch. Mhm. Also das halte ich eigentlich für legitim. Und sie müssen sich ja erstmal einen Riesennamen machen, damit sie für die Werbebranche überhaupt in Frage kommen. Mhm. Aber so gezielt und so konkret, muss ich sagen, gab es jetzt in dem Bereich auch gar keine Anfragen, wo ich wirklich gefragt wurde, ob ich diese oder jene Werbung machen möchte. Mhm. Ich habe 2, 3 kleine Werbekooperationen, die ich eingegangen bin mit Dingen, wo ich sage, da stehe ich dahinter.
Wie stehen Sie, wenn wir über Lebensmittel sprechen, die teuer eingekauft werden müssen, zur Nachhaltigkeit? Ich meine, in Deutschland wird sehr viel, zu viel Fleisch meiner Meinung nach gegessen. Das bekommt die Menschen ja auf der Straße auch nicht, wenn man mal sich im Stadtbild umschaut, auch auf den Schulhöfen. Immer mehr Menschen sind ja übergewichtig oder kaufen sich Fertiggerichte und schauen dann vorm Fernsehen bei Fertiggericht einer Kochsendung zu. Wie gehen Sie denn durchs Stadtbild, wenn Sie das eben sehen und sehen, Sie machen ja für den Beruf des Kochens und dem Umgang mit Lebensmitteln extrem viel Werbung und dann sehen Sie das auf der Gegenseite? Würden Sie sagen, also wir haben es übertrieben? Sind Sie ein Freund von veganer oder vegetarischer Küche? Oder ist das nichts? Gehört das nicht dazu?
Na gut, wie man sich ernährt, die Kostformen, die möchte ich jedem freilassen, wie er sich ernähren möchte. Aber sagen wir, das Bewusstsein der Ernährung, das muss natürlich geschärft werden. Und auch da ist wie alles im Leben, weniger ist mehr. Aber dafür vielleicht besser in der Qualität. Aber auch da sind unsere Produzenten angesprochen, ja, dass man eben jeder, der etwas produziert, das auch auf dem Markt den Preis erzielen kann, was es wert ist und dass auch der, der etwas produziert, einen Mehrwert erzielen kann. Wir sind eine Mehrwertgesellschaft und wenn ich mit dem, was ich produziere, keinen Mehrwert erziele, habe ich keine Existenz, die dauerhaft funktioniert. Und es muss aber auch in die Köpfe rein, dass ein gutes
Produkt, Essen auch Geld kostet.
Genau, dass ein gutes Produkt auch gutes Geld kostet und dass aber das gute Produkt daher auch gut veredelt werden muss, weil ich kann auch gute Produkte kann ich auch so verarbeiten, dass ich hinterher, dass nichts mehr Gutes im Kochtopf nachher bleibt. Also deshalb, da gehört auch ganzheitliches Bewusstsein dazu, wenn ich was Gutes kaufe, dass ich es gut behandle, dass ich es gut veredle, dass ich es gut verarbeite, und dann habe ich auch was Gutes, was ich verzehre.
Gibt es, wenn Sie sich Deutschland anschauen, andere Länder, wo die Kultur so ist, dass man sagt, dass man bereit ist, mehr Geld für seine täglichen Lebensmittel auszugeben?
Ja gut, da gibt es ja Statistiken drüber, dass eben insbesondere in Frankreich für Essen viel höhere Prozentsätze ausgegeben werden wie in Deutschland, auch in Italien. Das ist auch ein anderes Wertedenken da.
Das hat also mit der Einstellung zum Essen zu tun?
Das hat mit der Einstellung zum Essen zu tun. Wahrscheinlich natürlich auch mit der Erziehung, wie man zu Hause ernährt wird. Und wissen Sie, wenn halt alle anderen Dinge im Leben wichtiger sind, Markenartikel im Bekleidungsbereich oder eben bei den Autos, edle Marken oder. Jeder hat ein Budget, was ihm zur Verfügung steht, für was er sein Budget aufbraucht, für was er es ausgibt, das muss jeder selber entscheiden. Mhm. Nur ich sage halt heute, was das Essen anbelangt, wenn ich was Gutes in meinen Körper gebe, dann ist es mit Sicherheit für mein Wohlbefinden besser, als wenn ich da ein schlechtes Produkt reingib. Mhm. Und dann verzichte ich lieber auf materielle Dinge umherum oder ich bin vielleicht nicht unbedingt so stylisch gekleidet. Ja. Aber ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, wo er sich da wiederfindet und was bedeutet, was ihm wichtig ist.
Mhm. Können Sie noch mal aufzeigen, was unterscheidet die Spitzengastronomie von anderen Formen, wo gekocht wird? Wo auch viel Essen zubereitet wird für Dritte?
Ja gut, Spitzengastronomie bedeutet eigentlich Spitzenprodukte, individuelle Zubereitung, kreative Zubereitungsformen, beste Produkte, die uns die Natur zur Verfügung stellt, in jedem Sinne, aber auch in der Umsetzung beste Zubereitungsformen. Und dann auch ein Stück Kreativität, also man spricht ja von Kochkunst, ist auch ein Stück Kultur, was man da hat. Und die kostet natürlich auch einen bestimmten Preis, wird auch in einer bestimmten Form zelebriert, aber die macht auch was Besonderes aus.
Ihre eigene Küche, was das Personal angeht, hat ja doch extrem aufgestockt, obwohl die Tische nicht mehr wurden in dem Restaurant. Können Sie mal sagen, welche Entwicklung hat das genommen, weil auch das Niveau gestiegen ist?
Natürlich, die Küchen sind immer individueller, immer ausgefeilter und natürlich auch dem Gast immer noch mehr zu bieten und noch mehr zu bieten. Und dann sind aber auch, muss man fairerweise sagen, die Umsätze gestiegen, der Zulauf, die Auslastung ist immer größer geworden und dadurch musste man auch letztendlich den Mitarbeiterstab an das Niveau anpassen.
Wie war das zwischen 92 und 17? Haben Sie das im Kopf?
Naja, also ich denke 92 waren wir vielleicht 10 ausgelernte Fachkräfte für die Schwarzwaldstube und im letzten Jahr waren wir 16 ausgelernte Fachkräfte.
Und es wurden aber nicht mehr Tische dazugestellt, sondern die waren eben alle auch voll beschäftigt?
Die sind voll beschäftigt. Eines muss man fairerweise sagen, die Arbeitszeitbeschäftigung, die Arbeitszeiterfassung, die wir seit 3 Jahren haben, die hat natürlich auch noch mal mehr Mitarbeiter gefordert bei gleichen Öffnungszeiten, weil das Niveau, die viele Arbeit, die zu leisten war, wäre nicht mehr zu dienen gewesen mit den weniger Arbeitsstunden, die uns dann oder seit der Zeit zur Verfügung stehen. Mhm. Das heißt, wenn früher ein Mitarbeiter 12 oder 14 Stunden im Betrieb war, darf er jetzt nur noch 10 Stunden da sein. Ja. Und zwischen Betriebsbeginn und Arbeitsende und Arbeitsbeginn müssen so viele Stunden dazwischen liegen. Und dadurch musste man das Personal aufstocken.
Mhm. Spitzengastronomie ist ja ein ganz schmaler Grat, wie in Deutschland gekocht wird. Da gibt es sehr viele Menschen, die eben in Kantinen kochen oder bei großen Firmen kochen. Es gibt auch Menschen, die auf großen Schiffen kochen. Können Sie mal beschreiben, wie ist es in einem normalen, klassischen Hotel, wo 2000 Leute jeden Abend absteigen, weil es super zentral gelegen ist, wenn man dort kochen muss? Was ist da der Unterschied?
Ja gut, Kochen, das Berufsbild des Kochs ist eigentlich sehr different. Ich muss erst mal selber wissen, wenn ich koche, das Berufsbild des Kochs erfasse oder ergreife, was will ich überhaupt für ein Koch werden? Will ich ein Diätkoch werden? Will ich im Krankenhaus kochen? Will ich in der Restauration kochen? Will ich im Hotel kochen? Will ich im Betriebsrestaurant kochen? Dann ist auch wieder der Anspruch, will ich tatsächlich nur frische Lebens- und Nahrungsmittel verarbeiten, ganz individuell zubereitet, oder man ist ja auch an Kosten gebunden, oder will ich auch mit Convenience-Produkten nachher arbeiten. Also, und wenn Sie heute in ein Betriebsrestaurant gehen, wo der Mitarbeiter 3 Euro, 3,50 Euro für eine vollwertige Mahlzeit bezahlt, der Arbeitgeber das vielleicht mit der gleichen Summe nochmal bezuschusst und kriegt dann da ein vollwertiges Essen mit den ganzen Kosten, die dazugehört, mit dem Teller, mit dem Besteck und allem, was dazugehört, das wird hinterher gespült, dann muss man einfach wissen, dass man in dem Bereich dann nicht die allerteuersten und allerbesten Produkte einsetzen kann, weil sich das ja auch nie rechnen würde.
Ja. Könnten Sie sich vorstellen, in so einem, auf einem Flugzeugträger mal zu kochen ein halbes Jahr und 5000 Soldaten vom Piloten bis zum Bodenpersonal das Essen zuzubereiten als Herausforderung, oder kommt das für Sie überhaupt nicht in Frage, sowas zu machen?
Naja, also ich habe ja neben der Schwarzwaldstube habe ich ja noch 2 Dinershows, die ich betreue. Einmal so dieses Palazzo-Zelt in Mannheim und Palazzo-Zelt in Stuttgart. Und da betreuen wir immerhin im Moment im Schnitt am Abend in Mannheim zwischen 500 und 550 Gäste.
Das ist eine andere Art zu kochen.
Aber das ist ein Viergangmenü, was mit höchsten Ansprüchen dessen, was man auch für 550 Leute machen kann, umsetzt. Und ich meine, jetzt so der Flugzeugträger, 5000 Soldaten, das hat sich bisher nicht ergeben, aber wäre vielleicht auch mal eine Herausforderung.
Mhm. Sie haben schon für sehr spezielle Firmen oder sehr spezielle Menüs zubereitet. Lassen Sie uns mal anfangen, weil wir als Sternekoch haben Sie für Menschen, die zu den Sternen fliegen, gekocht. Sie haben für die ESA gekocht oder Nahrungsmittel zubereitet, die Astronauten, Sie waren nicht mit auf der ISS, das wäre vielleicht auch was Interessantes, da haben Sie nicht mitgekocht. Wie sind Sie dann da rangekommen? Wann hat sich das abgespielt? Und wie muss man denn an so eine Nahrungszubereitung, an so ein Kochen herangehen? Die haben da oben ja keinen Herd.
Ja gut, grundsätzlich war es so, wir hatten in Thonbach, hatten wir einmal im Jahr ein Forum, das nannte sich Thonbacher Gespräche. Und da gab es immer einen Referenten aus Wirtschaft, Industrie oder Medizin, wie auch immer. Und da war vor ein paar Jahren der Professor Dr. Messerschmidt, der also selber im All war, der war als Referent bei uns im Hotel gewesen. Und nach diesen Referaten war dann immer abends ein Galaessen in der Schwarzwaldstube. Und nach dem Galaessen hat sich der Professor Dr. Messerschmidt im Prinzip persönlich vor allen Gästen bedankt für das Kulinarische, was wir da zu bieten hatten, und hat dann so in den Raum geworfen, ob ich denn nicht Lust hätte zur besseren Ernährung, vielleicht auch mal was für die Astronauten zu tun. Also das war der Grundgedanke, die Idee ist da geboren, und dann habe ich gesagt, warum nicht, das wäre mal eine neue Herausforderung. Und dann hat er das tatsächlich an die ESA weitergegeben. Er hat gesagt, also Herr Wohlfahrt wäre bereit, da mal von deutscher Seite was zu entwickeln. Und so hat das Ding dann seine Fahrt aufgenommen. Aber dann war das, ja, eine Idee war da. Und dann kam die ESA auf mich zu. Und dann war ich damit betraut, Astronautenkost zu entwickeln.
Aber wie kocht man den Astronautenkoch als Drei-Sterne-Koch?
Ja gut, man kann nur Gleiches mit Gleichem vergleichen. Ich meine, ich kann ja kochen. Das muss ja nicht nur Drei-Sterne-Küche sein. Das kann ja auch ganz einfache bürgerliche Küche sein.
Ja, aber das ist doch Essen in der Dose oder in der Tube.
Jetzt gibt es da zwei Kostformen. Das ist einmal Vakuum getrocknet, und dann wird da im Raumschiff der Flüssigkeit zugesetzt, dann quillt es sozusagen quillt es auf und wird dann gegessen. Das ist, glaube ich, so ist die amerikanische Kostform in erster Linie, und die zweite Kostform sind tatsächlich Vollkonserven. Da ist die russische Raumfahrt eben sehr stark drin, haben da auch die meisten Menüs im Markt sozusagen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, dass ich also tatsächlich mal Astronautenkost verkosten konnte, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist da, was passiert da, wie schmeckt das?
Hat sich da der Magen umgedreht, als Sie das probieren mussten?
Nee, überhaupt nicht. Also man muss einfach eines lernen, es sind Vollkonserven, es ist von der Mikrobiologie her Höchstanforderung an Ernährung, was es überhaupt gibt, weil wenn ein Astronaut tatsächlich ein Magen-Darm-Problem hat, der kann nicht zum Arzt gehen, der muss sich selber helfen. Mhm. Aber was man wissen muss, ist natürlich, dass die Verdauungstätigkeit ganz normal erhalten bleiben muss, weil stellen wir vor, Sie wären da im All, hätten da 3 Monate beim Langzeitastronauten keine Verdauung, das würde ja alles träge werden, das würde sich alles zurückentwickeln, das wäre ja alles, würde ja alles nicht mehr funktionieren, also die müssen tatsächlich sich ganz vollwertig ernähren. Und dann hat man sich sukzessive erarbeitet. Es gab einem Produktkalender sozusagen, welche Produkte zur Verfügung stehen. Also Zwiebelgewächse und Hülsenfrüchte kommen nicht in Frage, weil die ja auch zu Blähungen führen. Die können kein Fenster aufmachen und Luft reinigen, sondern die müssen die Luft selber reinigen nachher. Und so war dann darf in den Haaren durften in durften in den, die Soßen mussten also sehr sehr fest gebunden sein, weil wenn der Flüssigkeit austritt, das ist ja keine Erdanziehungskraft, ja, sondern die wäre ja dann irgendwann in die Elektronik, die hätten die einfangen müssen. Und so war das schon eine ganz knifflige Aufgabe, das im Prinzip serienreif nachher irgendwann auf den Weg zu bringen, dass wir tatsächlich auch unsere Menüs im All hatten.
Es gab ein Feedback von den Astronauten, ne?
Da gab es auch ein Feedback, ja, in der Zeit, wo Herr Schlegel oben war, waren meine Menüs dabei und wir haben da ein gutes Feedback bekommen.
Aber Sie haben nie einen direkten Telefonat bekommen von der ISS zu Ihnen? Die...
Nicht wirklich. Nicht. Das heißt, ich war in Köln dabei gewesen, wie damals eine Live-Schaltung war, Verbindung da war zum Raumschiff und durfte dann aber mein Foodprogramm in Köln vor doch einer ganz großen Öffentlichkeit auch präsentieren.
Also der Abstand vom Koch zum Gast, 400 Kilometer, glaube ich, ist so die Standardhöhe. Das ist, glaube ich, der Rekord, den Sie da halten. Sie haben auch für die Lufthansa gekocht. Auch dort sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen, weil offenes Feuer ist ja auch im A380 verboten.
In allen Flugzeugen, nicht nur im A380. Ja. Also es kann im Flugzeug nicht mit offenem Feuer hantiert werden. Die Gefahr wäre viel zu groß. Dann muss man wissen, dass eben für die Ökonomie wird eigentlich die Gerichte, die für die Ökonomie produziert werden, die werden alle tiefgefroren aus biologischen Gründen, ja,
und auch Sicherheitsgründen, ja.
Sicherheitsgründen wegen den Keimen, wegen Bakterien. Und eben in der First Class versucht man das ein bisschen anders zu lösen. Da sind es auch kleinere Mengen, die dann serviert werden, wobei wir das im Rahmen der Möglichkeiten, glaube ich, sehr, sehr gut präsentiert haben, was wir gemacht haben. Aber man muss einfach wissen, wenn eine Salatsauce, da können Sie noch so eine raffinierte Salatsauce das Rezept weitergeben. Es muss letztendlich nachher mit irgendwelchen Konservierungsstoffen bearbeitet werden, damit eben die bakterielle Lage und die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
Da muss man sich ja auch davon verabschieden, wie es denn präsentiert wird. Man gibt sich dort oben Mühe, aber es ist eben nicht so schön wie hier. Wie kommen Sie damit als Koch zurecht, wenn Ihr Gericht, was Sie da eben, da müssen Sie eh schon stark reduzieren, wenn das auch noch so präsentiert wird?
Ja, aber man muss da fair sein. Vielleicht hat man zu viel Service gedacht und zu viel Gastronomie in die Flugzeuge bringen wollen. Ich muss einfach sagen, da wäre vielleicht ein ganz toller Sandwich, wo ich dann schmecke, dass es ein frisch gebackenes Brötchen war, was man kurzfristig in das Flugzeug bringt, vielleicht viel sinnvoller, als dass man da eine Gastronomie ansiedeln möchte, die einfach nicht realistisch ist.
Mhm. Lassen Sie uns über mal Spleens in der Top-Gastronomie reden. Gibt es Dinge für Sie, die Trends sind, die für Sie auf keinen Fall in Frage kommen, wo Sie sagen, das ist eigentlich so, als wenn man den Eigengeschmack eines Lebensmittels sowas von erstickt, dass es von einer Vergewaltigung gleichkommt. Gibt es Sachen, wo Sie sagen, das machen Sie nicht?
Ach gut, es gibt in der Form gibt es natürlich die künstlerische Freiheit, dass ich sage, damit setze ich mich auseinander, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Aber sagen wir, was ich abgelehnt habe, ist, wo ich nie mitgearbeitet habe, das war jetzt mit Stickstoff. Ja? Das sind ja, da gehen ja auch Gefahren von aus. Oder wenn man Dinge einsetzt, die möglicherweise Unverträglichkeiten auslösen, dass ich den Gast erstmal fragen muss, ob er das überhaupt essen möchte. Also von solchen Dingen habe ich mich befreit, sondern ich habe gesagt, es geht jedes Lebens- und jedes Nahrungsmittel geht gleichberechtigt an den Start.
Sie haben da keine Charts, sondern es ist alles gleichberechtigt.
Es ist gleichberechtigt und Feinschmeckerei heißt ja nicht teure Produkte, sondern Feinschmecken heißt eigentlich hinter jeden Geschmack eines einzelnen Produktes zu kommen, wie es die Natur vorgesehen hat. Und Meerrettich ist Meerrettich. Ich kann den jetzt noch vergleichen mit dem japanischen Meerrettich, dem grünen Meerrettich und da die Unterschiede suchen, aber es ist Meerrettich. Ein Sauerklee ist Sauerklee und wilde Brunnengresse ist wilde Brunnengresse. Jetzt können Sie die probieren beim ersten Mal sagen, um Gottes Willen, ist die bitter oder ist die scharf? Und beim zweiten Mal und beim dritten Mal gefällt sie Ihnen vielleicht so gut, dass sie sagen, Mensch, die könnte ich doch eigentlich mit einem schönen Fisch oder in einen anderen Blattsalat ein paar Blätter reingeben. Das kann ich als Würzmittel noch mit einsetzen. Und so muss ich im Grunde genommen lernen, jedes Produkt anzunehmen, zu akzeptieren und kann damit nachher meinen Speiseplan bereichern.
Weil Sie gerade von Japan gesprochen haben, Asien ist natürlich ein Markt, der für uns heute erreichbarer ist, wo man rüberfliegen kann, ruckzuck, aber die Geschmackswelten sind doch andere. Es findet hier ein großer Austausch statt und Sie haben im Vorgespräch gesagt, auch die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, werden die Küche verändern. Trotzdem wird es ja im Michelin, in anderen Restaurants abgelichtet. Aber kann man das? Beschreiben Sie doch mal die Küchen in Tokio, die ja extrem spezialisiert sind. Und gar nicht so wie hier, wo man eben eine Palette abbildet, wo es unterschiedlichste Dinge gibt in einem Restaurant. Kann man die Dinge miteinander vergleichen? Wie ist eine Tokio-Küche, wo es nur Sushi gibt?
Ach gut, es gibt ja nicht nur Sushi. Aber ich meine, man weiß es ja, die japanische Küche, die japanische Esskultur, die ist sehr, sehr hochstehend. Das ist eine sehr puristische, eine sehr produktorientierte Küche. Und das Publikum ist ja, mit ihrer Küche gewachsen. Aber was passiert? Ich glaube, dass alle Esskulturen irgendwo auch an Grenzen stoßen. Und warum kommen die Asiaten nach Europa und insbesondere oder viel nach Italien und Frankreich und schauen sich da um in den Spitzenküchen, wo geht die Reise hin? Aber genauso sind die Franzosen vor 30 Jahren nach Japan gefahren, wo in Europa die sogenannte Nouvelle Cuisine ins Leben gerufen wurde, wo das Gemüse bissfest sein musste und nicht mehr durchgegart wurde. Und das haben die Japaner dort schon in der Zeit, haben die das schon zelebriert. Und ich glaube, da sind alle irgendwo an Grenzen gestoßen. Und heute schaut man eben grenzüberschreitend, wo liegen noch Fortschritte. Schauen Sie es aber in anderen Branchen genauso. Wenn heute im Automobil etwas eingebaut wird, eine Neuheit eingebaut wird, dann, wenn das auf einer Messe vorgestellt wird, da fahren die heute mit dem Handy drüber und ein paar Sekunden später ist es schon auf einem anderen Erdball. So schnell sind die Transportwege heute. Ja. Ich glaube, da sucht jeder beim anderen so ein bisschen auch, versucht, neue Türen aufzustoßen. Mhm. Und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, wie beim Formel-1-Wagen, wo man was Sinn macht, was man noch verbessern kann, das tut man. Und was keinen Sinn macht, das lässt man einfach weg. Und so unterliegt das alles einer stetigen Entwicklung. Mhm.
Wie schmecken Insekten?
Also ich habe einmal Insekten gegessen als Würzmittel.
Und Ameisen?
Eine Ameise, aber die war getrocknet, wurde als Würzmittel eingesetzt über eine Langustine. Da war ich also völlig überrascht. Ich habe gesagt, oh, so verkehrt war das jetzt gar nicht. Aber ich möchte jetzt also nicht auf dem Teller oder aus einer Kiste heraus lebende Ameise verzehren. Das ist jetzt nicht das, was mich unbedingt anmacht. Das wäre jetzt für mich auch kein Genuss. Mhm.
Gibt es Lebensmittel, die Sie kochen, die Sie aber selbst nicht mögen? Oder können Sie das dann nicht kochen? Oder haben Sie dann jemanden, der macht das dann? Das können Sie einfach nicht.
Naja gut, ich habe ja immer auch versucht, alles zu probieren, was unsere Gäste bekommen haben. Es gibt Dinge, die mag man mehr, es gibt Dinge, die mag man weniger. Es gibt zwei Produkte, die mein Körper eigentlich lange abgelehnt hat. Ich konnte lange Jahre keine frischen Tomaten essen.
Frische Tomaten?
Frische Tomaten oder auch selbst der Geruch hat in mir, ich weiß nicht, woher das kam, hat einen Brechreiz ausgeübt. Das war für mich ganz schwierig. Hab das aber dann, irgendwann hat der Körper auch die Säure angenommen und heute bin ich ein großer Liebhaber auch von guten Tomaten. Mhm. Und wo ich immer ein Problem mit hatte, das war mit Kokos, also mit Kokosraspeln. Das ist etwas, das geht heute ganz schwierig. Ich esse das, aber mit Widerwillen und auch nicht mit Genuss. Also ich werde nie hinter einem Kokosraspel herrennen.
Mhm. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, weil Sie kommen hier im Michelin vor, dann fahren Sie vielleicht auf dem Michelin-Reifen von A nach B oder fahren Sie auf Pirelli und haben den Kalender in der Küche? Ich ziehe die Frage zurück. wenn Sie unterwegs sind, dass Sie zu so einem Schokoriegel mal greifen, so Bounty zum Beispiel, ja, mit Kokos, das kommt für Sie nicht in Frage.
Denn das ist nicht so das, was an oberster Reihe steht.
Ja. Aber greifen Sie bei der Tanke mal in so ein Regal und ertappen sich, was machen Sie denn da? Passiert sowas?
Nee, also ich bin jetzt kein Schokoladen.
Also Brownie kaufen und
das? Nee, ich bin kein Schokoladensüchtling. Ich bin nur schokoladensüchtig, wenn ich zu Hause eine Tafel im Kühlschrank liege und ich weiß, die ist eiskalt. Mhm. Dann könnte ich eine Tafel Schokolade aufessen, aber das lege ich dann mit Absicht schon keine rein, dann komme ich nicht in die Versuchung.
Mhm. Ich sehe bei Ihnen jetzt kein Problem mit Übergewicht. Wie machen Sie das? Viele Köche sehen also aus, dass man sieht, die sind Koch.
Na ja, gut, ich glaube, in der Persönlichkeit widerspiegelt sich auch das Art des Kochens und auch der Mensch als solches. Ein Ästhet kocht ästhetisch. So sehen seine Gerichte aus, so sehen die Teller aus. Und jemand, der sehr voluminös ist, der kocht in der Regel auch ein bisschen opulenter. Mhm.
Dass Sie Diät machen heimlich, das wüssten wir, oder?
Ja, das wüssten Sie nicht. Also ich meine, ich esse natürlich sehr bewusst, ich esse sehr kontrolliert und stehe aber auch mit der Waage auf. Muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich so viel essen würde, wie ich könnte, dann hätte ich das Gewicht auch nicht unter Kontrolle. Also auch das ist eine Bewusstseinssache. Und Genuss und Essen heißt ja nicht Mengen aufnehmen, sondern bewusst essen. Und da muss es einfach im Kopf auch Klick machen, dass man weiß, wie man da, wenn man zu viel isst, gegensteuern kann. Das kann ein ganz einfacher Teller sein. Wissen Sie, auch mit zunehmendem Alter isst man weniger. Und wenn Sie diesen Teller heute, den ich gerade vor mir stehen habe, als Hauptgangteller akzeptieren, ich bin auch so erzogen, was auf dem Teller liegt, wird gegessen. das ist auch noch nicht weg. So, wenn ich nur den Teller nehme und das, was da drauf geht, aufgegessen habe und dann mir selber sage, es ist gut, es reicht jetzt, irgendwann ist man zufrieden damit und dann will man gar nicht mehr.
Mhm. Sie sind seit über 40 Jahren in der Kochbranche und gehören, wie gesagt, zu den besten Köchen der Welt. Wie motivieren Sie sich eigentlich? Wo liegen für Sie neue Reize, weiter zu kochen, am Herd zu stehen und immer wieder neue Kreationen auszuprobieren? Irgendwann hat man das doch satt, oder nicht?
Ach, ich habe eigentlich immer sehr gerne gearbeitet. Das war für mich immer eine riesen Herausforderung, die Küche weiterzuentwickeln und sich der Aufgabe des Alltags einfach zu stellen. Und es bereichert ja auch das Leben, wenn man ein Gefühl hat, dass man was Wertvolles schaffen kann. Ich habe auch ein ganz tolles Feedback immer bekommen von meinen Gästen, die das natürlich in zum ganz großen Prozentsatz auch sehr wertgeschätzt haben, dass es sowas überhaupt gibt, dass man überhaupt so eine hochstehende Küche genießen kann. Und für die Gäste hat man das gerne getan.
Mhm. Jetzt müssen wir an dieser Stelle mal vielleicht zu einem unangenehmen Punkt in Ihrer Karriere kommen. Sie haben 41 Jahre lang in der Schwarzwaldstuben gekocht und das Haus da auf diesen Stand gebracht, auf dem es eben zu Weltruf kam. Das endete aber mit Hausverbot. Vielleicht ganz kurz, wie kam es denn dazu? Das kann sich doch nur um ein Missverständnis halten. Das ist doch geschmacklos, sage ich mal.
Na ja, gut, das Hausverbot wurde wirklich erteilt. Aber da müsste man die ganze Vorgeschichte natürlich kennen, ja, dass man die ganzen Zusammenhänge verstehen kann, was alles vorgefallen ist. Und ich kann an der Stelle einfach nur sagen, ich konnte mich in dem Unternehmen 41 Jahre lang selber bestimmen und konnte wirklich auch kreativ sein und konnte meine Leidenschaft ausleben. Und an dem Tag, wo ich mal den Unternehmer oder den Hotelbesitzer herangetreten bin und gesagt habe, ich möchte mit 60 Jahren kürzer treten, aber ich habe nie von Aufhören gesprochen, müssen sich in deren Welt Gedanken verändert haben oder die haben mich dann anders gesehen wie vorher. Mhm. Und daraus hat sich das entwickelt, dass man mir sogar ein Hausverbot oder beziehungsweise den Zutritt der Küche und des Restaurants im Prinzip erteilt hat. Aber das wurde mittlerweile ja wieder aufgehoben.
Mhm. Und man hat sich aber dann eben, glaube ich, außergerichtlich geeinigt, was ja etwas unschön ist, überhaupt sich so zu verständigen nach so vielen Jahren Zusammenarbeit.
Es ist höchst bedauerlich, was da passiert ist. Und ich möchte jetzt aber auch hier fair sein. Ich möchte hier keine Schmutzwäsche waschen. Ich wäre mit Sicherheit nicht so weit gekommen, wenn ich mir persönlich etwas vorwerfen müsste, wo ich ein schlechtes Gewissen für haben möchte.
Sind da auch Persönlichkeiten aneinander geraten?
Was gegenüber dem Unternehmen nicht unsauber gewesen wäre. Nee, im Gegenteil, ich war eigentlich immer ein sehr friedfertiger Mensch. Ich habe also nie einen Mitarbeiter handgreiflich in irgendeiner Form.
Aber da haben wir eben einen sehr bekannten Koch, da haben wir einen sehr bekannten Hotelier und die geraten irgendwann aneinander. Hat das vielleicht auch damit, dass da Eitelkeiten aufeinander prallen, nach so vielen Jahren vielleicht sogar verständlich?
Wissen Sie, natürlich war ich nicht der Inhaber. Vielleicht habe ich gearbeitet, wie wenn ich der Inhaber wäre. Aber es war immer noch jemand da, der die unternehmerische Verantwortung hatte. Es gab ja nicht nur die Schwarzwaldstube. Es ist ja nur ein Hotelbetrieb, der 330 Mitarbeiter hat, der noch zwei andere Küchen hatte und natürlich viele andere Abteilungen hat. Ich habe meine Abteilung vollkommen autonom geführt im Unternehmen. Eigentlich konnte er dankbar sein, dass er sich da gar nicht drum kümmern hätte müssen.
War das auch der Grund, warum Sie so lange geblieben sind, dass Sie dort sehr autark auch die Chance hatten, dass Sie auch beim Einkauf von Waren nicht auf den Preis achten mussten, sondern einfach eigentlich sehr gute Bedingungen für einen Topkoch?
Natürlich, als junger Mensch habe ich eine riesen Wertschätzung bekommen. Als junger Küchenmeister eine riesen Chance bekommen, eine ganz tolle Tätigkeit auszuüben, die, so wie es aussieht, auch für mich geschaffen war. Ich habe die ersten 16 Jahre mit dem Hotelier Willy Finkbeiner gearbeitet. Er war wie eine Vaterfigur zu mir. Und wir hatten so ein tolles Team und waren so hoch motiviert, da hat man nicht über Arbeitszeiten nachgedacht, das war Leidenschaft pur. Ich wollte persönlich für die guten Voraussetzungen, die hatte auch ein maximales zurückgeben, was mir, denke ich mal, mit der Anerkennung des dritten Michelin-Sterns auch gelungen ist. Mhm. Dadurch hat das Haus ja eine Anerkennung bekommen und eine Ausstrahlung bekommen und mit den drei Michelin-Sternen, ich meine, muss man die Aufgabe der Schwarzwaldstube sehen, ich war Entwicklungsabteilung im Hotel, wie viele Ideen wurden in meiner Abteilung geschmiedet, wo der ganze Hotelbetrieb heute noch von profitiert. Ich war die Presseabteilung und es war redaktionelle, also es war Werbung, die man erlebt hat, die beschrieben wurde, nicht gekauft wurde, nicht Anzeige drüber stand. Aber das Allerwichtigste war, ist, dass wir so kundenorientiert versucht haben, jedem Gast eine ganz individuelle, hochwertige Kochkunst zu zelebrieren und ihm so angenehm wie Stunden zu bereiten, wie es nur geht.
Sie haben auch ausgebildet und in Ihrer Zeit sind Schüler entstanden. Ich glaube, Sie bringen es zusammen auf 80 Sterne.
Auf 80 Michelin-Sterne. Und ja, sagen wir, viel markanter ist eigentlich, dass von den 10 oder 11 Drei-Sterne-Köchen, die die Republik mittlerweile hat, 5 bei mir waren. Ja. Also wir haben die absolute Spitze sozusagen, die im Moment diese Szene beherrscht oder bestimmt. Mhm. Die sind bei uns in Weiterbildung gewesen und waren ehemalige Mitarbeiter von mir. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass die Leute etwas mitgenommen haben, wo sie selber auch in die richtige Spur gebracht hatten.
Sie sind da aneinander geraten, das war auch in der Presse relativ unschön. Man blickt nie so durch, denn was von dem, was in der Presse steht, stimmt dann so? Das ist natürlich, es gibt dieses iranische Sprichwort, wenn einer zum Richter geht, hat er immer recht. Ich habe da aber zwei Fragen an Sie, die sich für mich nicht so erklären. Erstens eine Aussage von Ihnen, nach dieser Auseinandersetzung haben Sie gesagt, Sie würden trotzdem jederzeit zurückkehren. Warum denn? Das heißt, da ist nicht verbrannte Erde?
Naja, also die Schwarzwaldstube und die Küche, in der ich gearbeitet habe und die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen, die hatte ich, konnte mich selber bestimmen. Und die Sache hat eigentlich nichts mit den Personen zu tun, die ich ein Stück weit, ehrlicherweise gesagt, immer ausgeblendet habe. Wenn tatsächlich auch morgen Not am Mann wäre und die Sache mir wieder zur Verfügung stehen würde, würde ich es wieder tun. Mhm. Und ich würde die Menschen, die mir nicht gefallen, würde ich genauso wieder ausblenden.
Also diese 40 Quadratmeter sind weiterhin Ihre Welt. Sie brauchen die Küche einfach.
Naja, die in der Form, wie sie da war, brauche ich sie im Moment nicht. Sonst hätte ich ja Möglichkeiten gehabt, wieder so 40 Quadratmeter irgendwo anders anzusteuern. Ja. Ich habe jetzt erstmal, ehrlicherweise gesagt, den nötigen Abstand dazu gefunden oder suche den nötigen Abstand. Ich habe eine Homepage geschaltet, dass ich erreichbar bin, dass ich nicht abgenabelt bin von dieser Welt.
Kann ich nur empfehlen, die Homepage, toll.
Ja. Und sortiere mich jetzt wirklich neu mit den Anfragen, die kommen. Eine reizvolle Aufgabe nebenbei. Ich bin hier, wie gesagt, im Festspielhaus schon seit 3 Jahren beratend tätig, aber eben jetzt auch produktiv eben seit dem letzten Jahr verstärkt, weil ich ja auch freigestellt wurde dann vom Unternehmen der Traubentonbach, wo ich beschäftigt war, und meine freiberuflichen Tätigkeiten konnte ich nachgehen, war jetzt aber bis am 31.12. noch im festen Arbeitsverhältnis der Traubentonbach. Eine Festanstellung hätte ich in der Zeit nicht annehmen können.
Herr Wohlfahrt, so intensiv wie Sie gearbeitet haben, können Sie eigentlich inzwischen mit Müßiggang umgehen?
Also das muss man auch lernen, Müßiggang, aber ein bisschen Selbstfindung, ein bisschen selbst zu sich finden, zu erkennen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Ich habe 2 Enkelkinder und ich muss sagen, ich erlebe da mittlerweile so vieles, dass ich auch wirklich erkennen muss, wie vieles ich bei meinen eigenen Kindern ich nicht entdeckt habe.
Weil Sie haben ja für andere immer Genüsse bereitet, aber sich selbst einen Genuss zu gönnen und auch wenn man mal die Zeit einfach wirken lässt und nicht immer sofort die nächste Idee zu entwickeln, das mussten Sie lernen?
Ja klar, man war so eingebunden und man hat gar keinen Abstand gefunden zum Beruf, dass man einfach permanent in dieser Mühle drin war und immer weiter gemacht hat und immer weiter gemacht hat.
Ja. Ist das die Gefahr beim Spitzenkoch?
Gut, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich meine, eines muss man sich natürlich auch erhalten. Wissen Sie, so ein Karriereknick, der kann sich ja jeden Tag einholen. Und ich fand es auf so einer IBM-Leiter stand einmal so wunderbar geschrieben: Vergiss beim Aufstieg niemand zu grüßen, beim Abstieg siehst du alle wieder. Mental, im Kopf bin ich nie gestiegen. Ich war immer autark, ich war immer authentisch, ich habe mich nie als was für was Besonderes in der Form gehalten. Ich erinnere mich an ein Interview, was mal mit dem Trainer gemacht wurde über Boris Becker, wo man über Boris Becker gesprochen hat, wie er noch in Leimen war. Und der hat dann damals gesagt, das war ein junger Tennisspieler, der sich so entwickelt hat, dass er irgendwann im Verein keine Gegner mehr hatte, also mussten wir ihn rausreichen. Dann ist er mit 16 Jahren Wimbledon-Sieger gewesen. Ich war ein junger Koch, der motiviert war, der natürlich auch ehrgeizig war. Ich war zielstrebig, ich wollte weiterkommen im Leben. Ich habe mir Ziele gesetzt. Ich durfte alle meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, Ehrlicherweise durfte ich auch erreichen. Das einzige Ziel, was ich nicht erreicht habe, das ist neben dem leidenschaftlichen Kochen, glaube ich, war ich auch immer ein Stück weit Unternehmer im Herzen. Das Einzige, was ich mir eingestehen muss, ist, dass ich kein eigenes Unternehmen gegründet habe.
Warum nicht?
Und auch unternehmerisch tätig war. Gut, ich habe da viel Rücksicht genommen auf meine Familie. Ich habe da viel Rücksicht genommen auch auf meine Frau. So eine Beziehung besteht ja nicht nur aus Ego und aus eigenem Antrieb, sondern eine Ehe soll ja aus einer Gemeinsamkeit ja auch bestehen. Und da habe ich einfach so viel Rücksicht genommen, dass, wo ich gemerkt habe, dass ich meine Frau in die Selbstständigkeit nicht führen kann. Dass ich das einfach nicht mit unterstützt hat, dann habe ich da irgendwann auch abgelassen davon. Ansonsten, glaube ich, hätte ich mich natürlich schon vor vielen, vielen Jahren auch verselbstständigt.
Aber so intensiv, wie Sie gearbeitet haben in diesem, in der Schwarzwaldstube, dass mehr Zeit hätten Sie auch in dem eigenen Betrieb nicht investiert. Warum ist es nicht gelungen? Bereuen Sie das? Das hätte ich doch versuchen sollen. Würden Sie das sagen? Vielleicht nicht ein Fehler, aber Versäumnis. Hätte man vielleicht intensiver. War das der Nachteil, dass man ihnen alle Chancen eingeräumt hat, dass sie eben nie den Willen intensiv entwickelt hatten, sich auf eigene Beine zu stellen und das ganz eigenständig zu machen, weil es doch eigentlich so ein Drang von Spitzenköchen, dass sie dann ihren eigenen Laden haben?
Ja, aber glauben Sie mir, ich habe auch so viele Kunden und so viele Selbstständige in meinem Gästekreis gehabt. Und natürlich war das auch mal ein Thema. Und warum machen Sie nicht selbstständig und wie auch immer? Das glauben Sie gar nicht, wie viele Selbstständige ich gesprochen habe. Ich habe gesagt, Herr Wohlfahrt, sind Sie mal ganz glücklich mit dem, was Sie da haben. Glauben Sie mir, so schlecht geht es Ihnen da nicht, weil da kommen andere Probleme. Mhm. Und das habe ich, ich war auch immer ein guter Zuhörer. Ich war nicht nur jemand, der sich selber nur in den Mittelpunkt geschoben hat, sondern ich habe auch immer aus der Erfahrung, insbesondere auch der Eltern, auch selber für mich Lehren gezogen. Ich muss sagen, habe aber auch eine ganz, als junger Mensch von einem Stammgast von mir eine ganz tolle Literatur bekommen, die ich auch sehr intensiv studiert habe und gelesen habe und die mir für meinen eigenen Berufsweg, auch für die Probleme, die jetzt alle entstanden sind, eigentlich schon wusste, wie der Lebensweg sich irgendwann mal entwickeln wird und wo auch Hindernisse sein können. Und glauben Sie mir, auch das größte Schiff wird irgendwann mal untergehen. Mhm. Das ist einfach der Lauf der Zeit. Und es ist etwas, was man lernen muss. Und wissen Sie, es gibt so tolle junge Köche und es gibt so hoch, die Branche ist in so einer großartigen Evolution. Jetzt sind möglicherweise andere Größen da, aber glauben Sie mir, auch die wird die Zeit einholen. Irgendwann ist wieder einer da, der es besser kann wie die. Mhm.
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was kocht. Tiere kochen nicht. Das ist eine Kulturleistung. Ich weiß nicht, haben Sie sich damit beschäftigt, seit wann hat sich das reine Zubereiten von Nahrung, also Jäger, Sammler, Fallensteller, dann wird das zubereitet, dann hat sich das verändert zu Kochkunst. Wo man richtig sagt, da musst du zu jemandem gehen, der kocht nur. Der jagt das gar nicht, der bereitet nur zu.
Gut, also ich habe jetzt da in der Urgeschichte ehrlich gesagt nie so gegrämt, dass ich das jetzt richtig, sagen wir, alles beleuchten könnte. Aber der Mensch muss ja irgendwann erkannt haben, dass wenn er diese Grundnahrungsmittel erhitzt, dass sie dann möglicherweise angenehmer für den Verzehr geworden sind, vielleicht auch bekömmlicher geworden sind dadurch. Und wenn man so alte Westernfilme sieht, wo man dann irgendwann so einen Hafen sieht, wo auf dem Holzfeuer oder so irgendwo steht, ja, und irgendwie eine Suppe da drin war, wenn man überlegt, wie individuell und wie weit die Selektion des Kochens vorangetrieben wurde. Ich meine, natürlich haben wir vorhin mal darüber gesprochen, dass man das natürlich auch per Wiede halten kann, wenn man überlegt, dass da so ein totes Tier liegt. Es wird ihm das Fell abgezogen, es wird nachher noch einmal jedes Einzelteil selektiert und nach dem noch besseren, edleren Teil an dem Tier gesucht. Deshalb habe ich vorhin ja auch gesagt, Respekt eigentlich. Wenn das Tier schon das Leben gelassen hat, dann soll es auch in irgendeiner Form ganz verzehrt werden. Mhm. So dass der Mensch, der ja nun Nahrung zu sich nehmen muss, um zu überleben, in dem Fall ja dann auch sich noch auch den moralischen Vorwurf machen muss, dass man tatsächlich da barbarisch vorgeht und nur noch sexiert.
Wo endet Kochen und wird zu Kochkunst?
Naja, ein ganz berühmter Koch hat mal gesagt, da wo das Kochen zur Kunst wird, hört es meistens mit der Kochkunst auf. Ich sage heute, Kochen ist ein Handwerk mit vielen künstlerischen Elementen.
Mhm. Was ist das Handwerkliche daran?
Naja, Handwerk ist Basis, Grundwissen. Wie produziere ich eine gute Grundsoße, wie produziere ich eine gute Grundsuppe, wie koche ich das Einmaleins des Kochens, das Basiskochen, dass ich mal die Soßen sind die Farben des Malers für den Koch. Ja. Also wenn er eine breite Soßenstruktur hat, die einfach so ausgefeilt ist und so eine gute Basis hat, auf die er nachher aufbaut, wenn er die Gerichte fertigstellt, das ist eben das, was man beherrschen muss. Und da kommt eben sehr viel Feeling, sehr viel Persönlichkeit, sehr viel individuelle Erfahrung, die man damit einbringt. Und das ist die Basis des Kochens und die Streicheleinheiten und die Kreativität, die man auslebt, das ist das Künstlerische am Beruf.
Wenn Sie sich die breite Gastronomie angucken, da wird ja heute mit vielen Fertigprodukten, die industriell hergestellt werden, gekocht, die dann auch präsentiert werden. Ist das auch in der Spitzengastronomie heimlich der Fall, dass man das sonst gar nicht schafft?
Nee, also ich muss sagen, für mich war das ein ganz großer Ethos, überhaupt kochen, nach dem Ausbildungsbetrieb so zu kochen, dass also künstliche Würzmittel in unserer Küche, die waren verpönt. Das war ein Berufsethos, die überhaupt nicht zu verwenden. Also sie hätten bei mir keine gekörnte Brühe, ganz geschweige eine pulverisierte Soße gefunden, sondern wir haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen beste Grundnahrungsmittel und beste Nahrungs- und Lebensmittel eingesetzt, um dem Gast höchstmöglichen Genuss zu bereiten.
Gibt es in Ihrem privaten Umfeld, bei Ihren Kindern im Kühlschrank möglicherweise Ketchup?
Ich denke, das würde ich finden bei denen, ja.
Bei Ihnen gibt es das nicht?
Ich bin kein Ketchup-Fan und wir kochen auch wirklich ganz gut zu Hause auch.
Aber Sie kochen beide, Ihre Frau und Sie teilen sich das?
Wir machen das zusammen heute. Wir gehen zusammen einkaufen und dann beschließen wir auch, was es geben soll. Unsere beiden Söhne kommen täglich noch ins Haus und essen auch in der häuslichen Küche bei uns mit. Und dann machen wir auch gemeinsame Vorbereitungen. Wenn es dann an den Part am Herd geht, das übernehme dann ich. Und hinterher spülen du die Maschine. Und die Gläser kriege ich nicht so sauber, dass meine Frau zufrieden wäre.
Okay. Haben Sie ein Lieblingsessen? Was Sie immer wieder essen, was vielleicht erstaunlich einfach ist, aber Sie mögen es einfach, weil es Sie an etwas erinnert?
Ach gut, da gibt es eigentlich vieles, was man immer wieder gerne hat. Also ich bin ein großer Fan vom Risotto, schön mit Pfifferling oder mit Steinpilz. Wenn ich sowas zubereiten kann, dann gibt es das immer wieder bei uns. Ich bin auch ein großer Fan von Pasta. Also es gibt auch mal immer wieder Spaghetti mit einer Bolognese-Soße. Das mögen die Enkelkinder natürlich auch sehr gerne. Insofern gucken wir immer, wer kommt ins Haus. Und da wird auch entsprechend der Speiseplan ein bisschen angepasst.
Für alle, die sich fragen, was das für Hintergrundgeräusche sind, die hier seit 10 Minuten toben. Wir sind hier an einem Etablissement, in dem auch gekocht und gegessen wird. Da werden, glaube ich, gerade Lebensmittel angeliefert, wenn ich das richtig interpretiere.
Richtig, da draußen ist also ein gepflasterter Hof. Ja. Und hier werden Lebensmittel angeliefert, die jetzt in die Küche kommen, die dann kontrolliert werden und dann auch hier veredelt werden. Mhm.
Damit sind wir am Ende dieses Gesprächs. Erstmal vielen Dank, Herr Wohlfahrt. Aber eine Frage habe ich schon noch an Sie. Sie sind ja jetzt nicht im Ruhestand, sondern sind in Stand-by-Position, sage ich mal. Sie lauern in der Boxengastronomie und wieder raus, wenn ich das richtig interpretiere. Was werden Sie in den nächsten 12 Monaten, nächsten 2 Jahren tun? Weil rumsitzen ist ja nicht Ihr Ding. Sie wollen ja wieder ran an den Herd. Was ist so, wo Sie denken, das mache ich?
Ja gut, jetzt bin ich ja hier im Festspielhaus angekommen. Das macht mittlerweile Spaß. Man sieht, dass es vorwärts geht. Die Gäste, die sind auf den Namen aufmerksam geworden. Der Name verpflichtet. Ich bringe mich hier so ein, dass im Rahmen der Möglichkeiten die Gäste auch in dem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo sie hier essen, ein sehr gutes Essen bekommen. Und diskutieren die Leute. Das ist eine andere Aufgabenstellung, die ich vorher hatte. Hat jetzt auch nichts mit Michelin zu tun, weil hier sind ja nur Veranstaltungen, wenn tatsächlich auch im Festspielhaus Gastspiele sind. Und aber wenn man sieht, dass man was bewegen kann, wissen Sie, Kochen hat ja jetzt nichts unbedingt nur was mit Anerkennung und Auszeichnung, sondern Anerkennung bekomme ich von den Gästen, das Feedback. Das ist auch die schönste Form der Anerkennung, die man auch haben kann. Insofern bringe ich mich hier sehr ein und es wird sicherlich, ich habe noch eine reizvolle Aufgabe, die jetzt kommen wird, wo ich an einer Kochfabrik Markenbotschafter sein werde, aber auch mich dort mit der eigenen Persönlichkeit sehr stark einbringen kann, in Form von Monatsrezepten, die ich erstelle, in Form von Kochtipps, die ich gebe. Und ich muss sagen, ich habe gestern noch mal eine ganz reizvolle Aufgabe angeboten bekommen, wo ich mich jetzt aber erstmal selber sortieren muss und möchte, ob ich in der Intensität, wie dieses Geschäftsmodell aussieht, ob ich mich in der Intensität nochmal dem Ganzen stellen möchte. Das muss ich aber auch in dem Fall, wie gesagt, muss ich das auch wieder mit meiner Familie oder mit meiner Frau abstimmen, ob sie noch mal das sehen möchte, dass ich.
Aber Sie würden, wenn Sie jetzt rückblicken, immer wieder Koch werden. Das ist schon Ihr Traumberuf geblieben auch.
Ja, also das, ich meine, wenn ich das nicht gespürt hätte, dann hätte ich das nicht ein Leben lang gemacht. Also ich meine, ich war schon so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, ich muss morgens aufstehen, muss bei dem, was ich mache, muss ich Spaß haben. Und wenn es keinen Spaß hat, dann muss man etwas anderes tun.
Herr Wohlfahrt, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Wir sitzen hier im ehemaligen Baden-Badener Bahnhof. Das ist übrigens die Wartehalle der ersten Klasse. Hier waren bis 1972 noch Gleis 1 und rechts konnte man seine Fahrkarten kaufen. Von daher, hier zu essen, ist natürlich ein ganz spezielles Erlebnis. Wir haben ja viel über Kochen jetzt geredet, aber vielleicht noch mal über Werbung ein bisschen für die Branche selber. Ich glaube, der Branche gehen gute Köche aus. In der Spitzengastronomie ist das nicht der Fall, aber so die breiten Köche sind jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ach, da haben wir eine breite Auswahl. Das hat auch mit den Arbeitszeiten zu tun. Können Sie vielleicht ein bisschen Werbung machen für diesen Beruf? Warum sollte man ihn vielleicht ergreifen? Was sind das für Anforderungen, die man mitbringen sollte? Was ist das Reizvolle und was sind die Schattenseiten?
Ja gut, zunächst natürlich kann ich nur all denen empfehlen, die spüren, dass sie eine Affinität zum Kochen haben, dass sie das dann wirklich, das Berufsbild ergreifen. So eine Ausbildung hängt natürlich immer auch ab vom Anforderungsprofil des Auszubildenden, aber auch von dem Ausbilder. Und wenn da einfach gute Leute aufeinandertreffen, dann werden gute Leute ausgebildet. Und dann, denke ich mal, gibt es auch wieder einen fundierten Nachwuchs. Und immer die Spitze ist ja nun wirklich breiter geworden. Das heißt, wir haben viele Spitzenbetriebe, wo sehr gut ausgebildet werden kann. Es ist dann nach unten vieles weggebrochen durch Fastfood-Gesellschaft und natürlich System- und Massengastronomien. Aber dass man das irgendwo einigermaßen in Einklang wieder bekommt, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, der erste Schritt, der getan wurde, ist sicherlich so, dass das Berufsbild familienfreundlicher ist mittlerweile, durch Arbeitszeiterfassung und natürlich auch durch Festschreibung von Mindestlohn, dass also zumindest mal bestimmte Einkommen gewährleistet sind. Dann ist die Branche gefordert, den Beruf natürlich auch attraktiver zu machen, dass die Mitarbeiter, die in ambitionierten Betrieben unterwegs sind, gibt es viele Köche, die bestimmt viel, viel Freude haben an ihrem Beruf, aber von dem Einkommen ihrer Familie nicht ernähren konnten, dass sie einfach auch bessere Gehälter bekommen, dass der Endverbraucher auch lernen muss, dass solche Spitzengastronomien oder überhaupt auch gute Küchen einen guten Preis erzielen müssen. Wir müssen einen Mehrwert erzielen mit dem, was wir produzieren und was wir absetzen wollen. Und das in vernünftigen Einklang gebracht. Es gibt für mich keinen schöneren Beruf, Arbeitsplatz wie die Küche, mit schönen Lebens- und Nahrungsmitteln zu arbeiten, hinterher direkten Feedback zu haben, auch von seinem Publikum, was einen ja auch beflügelt. Da muss ich einfach sagen, und da hoffe ich, dass wir doch für die Branche eben auch in Zukunft genügend Nachwuchs bekommen werden.
Letzte Frage an Sie betrifft das Leben als öffentliche Person und auch Ruhm. Was sind die Gefahren, wenn man so berühmt wird wie Sie beim Kochen?
Ach, wissen Sie, ich habe eigentlich diese Öffentlichkeit, das ist ja etwas, was einen begleitet, aber ich habe das in der Form nicht öffentlich gelebt. Also ich habe meine Aufgabe im Betrieb angenommen, ich habe mich meinen Gästen, die mittags und abends gekommen sind, verpflichtet gefühlt. Ich habe öffentliche Auftritte angenommen als Marketingmaßnahme für das Unternehmen, habe das aber selber an mich persönlich nie so rankommen lassen, dass ich mir jetzt dadurch irgendwo bedeutend vorgekommen bin, sondern ich meine, wenn Sie mich gerade so fragen, erinnere ich mich eigentlich, wie ich damals nach Eckart Witzigmann zum ersten Mal in dem Jahr als bester Koch Deutschlands tituliert wurde.
Da haben Sie gelernt?
Hat mich ein Redakteur vom Südwestfunk damals angerufen, der auch Gourmet-Tester war und gesagt, Sie sind jetzt die neue Nummer 1. Dann habe ich ihm gesagt, lieber Herr Doms, bitte respektieren Sie doch, ich bin keine Nummer, sondern ich möchte der Mensch Harald Wohlfahrt bleiben, der ich bin.
Mhm. Mit seiner Handschrift ganz individuell.
Ganz genau. Mhm. Und das hat bei dem natürlich damals auch enorm Eindruck hinterlassen, dass ich schon bei den ersten Anfängen vielleicht Allüren aufkommen zu lassen, da schon dieses Bewusstsein hatte, nee, das sind nicht die Allüren. Die Wahrheit liegt auf dem Teller. Mhm. Das ist das, was wir produziert haben, was wir realisiert haben, was wir ausgelebt haben. Das war der Genuss, den der Gast haben sollte. Und das stand im Vordergrund. Ich habe mich gern zu dem, was ich gemacht habe, gestellt, aber ich habe mich nicht über das gestellt.
Sie sind als Spitzenkoch aber doch eben in diesem Superspitzenbereich tätig, weil 3-Sterne-Köche, die kann man an einer Hand abzählen. Ich glaube, im aktuellen Michelin sind 127 3-Sterne-Restaurants. Die bleiben übrigens beim Restaurant, die nimmt der Koch nicht mit, was ich ein bisschen komisch auch finde, aber okay, so ist das. Ein Weltmeister, der für Ferrari fährt und weggeht, bleibt Weltmeister. Der Weltmeistertitel geht nicht zu Ferrari. Aber um diese Metapher nochmal zu bemühen, es gibt ja in allen Spitzensportarten, auch wenn Kochen vielleicht nicht ein Sport ist, aber ähnlich vielleicht, gibt es ja Zeiten, in denen ein Athlet seine Spitzenleistung bringt und dann ist der Zenit überschritten. Es gibt es beim Fußball, in der Formel 1 wird es auch geben, Bergsteigen, weiß man das. Gibt es das auch bei Köchen, dass man sagt, so und jetzt ist einfach, man baut dann ab, man kann dann nicht mehr. Die Geschmacksnerven sind nach, man ist nicht mehr stressfest, man kann die Hitze nicht mehr. Gibt es ein Alter, wo Sie sagen, ja, ist Feierabend, das war's dann. Man kann nur noch beratend tätig sein, aber man kann dort nicht mehr mitspielen.
Nee, das Pferd möchte ich eigentlich anders aufzäumen. Schauen Sie mal, als Küchenchef, Sie können ja nicht alle Produktionsgänge, die Sie zu realisieren haben, selber machen. Sie müssen ja, ich muss ja auch in den besten Jahren, muss ich ja viel Vertrauen schenken. Nehmen Sie mal den Jupp Heynckes, der jetzt wieder mit 72 Jahren bei Bayern München diese Fohlentruppe in Anführungszeichen zu seinem Alter führt. Ja? Ja. Er ist der Kopf der Geschichte und er muss die Mitarbeiter so motivieren oder in dem Fall die Spieler so motivieren, muss denen ihre Individualität, aber trotz allem zu einer ganzheitlichen Mannschaft führen. Ich musste mein Team zum Spitzenteam formen, musste dem meine Ideen geben, habe aber auch versucht, brachliegende Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entlocken und musste da was Ganzheitliches draus formen.
Sie kannten und alle Posten.
Ganz genau. Und das war meine Aufgabe. Und das könnte ich heute natürlich noch genauso, dass ich den Einzelkampf am Herd vielleicht nicht mehr so ausgelebt habe wie vor 20 Jahren und versucht habe, natürlich auch zu delegieren, aber auch, ich muss sagen, der Stellvertreter, der mich ja stellvertreten können muss, wenn ich dem nicht abgegeben hätte, dann hätte er gesagt, der Mann blockiert ja, der will ja gar nicht, der will ja gar nicht abgeben, der meint ja nur, er kann es und kein anderer kann es. Ich meine, ich war Führungskraft, Führen kommt von Führen, von Vertrauen, der Mitarbeiter mitnehmen und motivieren, zu einer Leistung motivieren. Und ich finde, solange man gesund ist und solange man einen gesunden Geist hat, und ich denke, wenn man gesund denkt und gesund handelt, soll ja auch was Vernünftiges dabei rauskommen.
Herr Wohlfahrt, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, uns hier zu empfangen und diese tiefen Einblicke zu gewährleisten. Und ich gehe davon aus, dass Sie in den nächsten Monaten ein eigenes Restaurant haben. Und ich sage Ihnen, wir mit Team kommen bei Ihnen vorbei.
Da würde ich mich sehr freuen drüber.
Da freue ich mich auch sehr drüber. Es gibt doch auch Desserts, oder?
Ja, ja gut, das ist immer der krönende Abschluss. Das bleibt am meisten im Gedächtnis hinterher.
So sieht's
auch aus. Solche Süßspeisen sind die, die am wenigsten zu Hause nachgekocht werden. Aber das gehört einfach dazu.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM Boulevard. Unser Gast war Harald Wohlfahrt. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.